herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Zentrale. Ich bin Olli, bin heute nicht alleine hier. Bin eigentlich nie alleine hier. Ich mache eigentlich nie Begrüßung. Aber heute alles ein bisschen anders. Ich bin hier mit Thomas Freitag.
Guten Abend.
Benjamin Kasper.
Einen schönen guten Tag.
Und damit haben wir, glaube ich, alle Tageszeiten fast abgedeckt.
Gute Nacht müsste ich jetzt noch sagen.
Und guten Morgen fehlt.
Thomas, mach doch mal die Einleitung. Worüber sprechen wir denn heute?
Wir sitzen bei strahlendem Sonnenschein. Draußen sind 30 Grad. Was macht man bei so einem Wetter?
Wir sitzen in dem dunklen Schlafzimmer von Thomas.
Richtig. Und nehmen eine neue Folge, die Zentrale, auf mit einer weiteren drei Fragezeichen-Folgen, die da heute heißt...
Der sprechende Totenkopf.
Und die hast du dir gewünscht.
Die habe ich mir gewünscht. Auf Englisch The Mystery of the Talking Skull, ne?
Ja.
Sagt man Skull oder Skull im Englischen?
Also wenn du mich fragst, heißt es Skull. Wenn du Benjamin fragst, heißt es Skull.
Es heißt Skull.
Und Talking war... Ja, das Talking heißt es eigentlich. Was habe ich da eigentlich
für... Aber du kennst schon Modern Talking.
Modern Talking sagt mir
das
was.
Das kannst du aussprechen.
Modern Talking.
Aber ich muss auch noch mal kurz darauf eingehen, was du gesagt hast.
Ja.
Oder Thomas eben, ich weiß gar nicht mehr, wer eben gesprochen hat.
So
mit diesem Wetter so und Sonnenschein. Man könnte jetzt am See sitzen, sich Wellen angucken, so einen Grashüpfer irgendwie beobachten, wie er rumspringt und so. Und ich gucke jetzt wirklich 2 oder 3 Stunden auf einen Schrank.
Gut, darf ich dich daran erinnern? Ich wollte das heute mit Olli allein machen. Du hast dich selber eingeladen. Du hast gesagt, gut, dann kann ich ja auch kommen.
Ja, ich habe mich selber eingeladen. Also das ist ja...
Doch, du hast dich schon selber eingeladen. Für die Aufnahme hier hast du dich selber eingeladen.
Das glaube ich nicht.
Ja, ich könnte jetzt hier so schön mit Olli entspannt sitzen.
Ich hätte es auch, Mist, dass ich hier einen Schrank angucken muss.
Okay. Ich kann ja den Eispickel holen und euch die Augen ausstechen, dann müsst ihr den nicht mehr sehen.
Das wäre nett.
Ich habe mir ja die Funkfüchse angehört. Ich mache das ja bei den Podcasts, bei denen ich nicht dabei bin. Das höre ich mir mal komplett an und deswegen bin ich jetzt wieder hier.
Das finde ich gut.
Du willst es retten hier, die Chose.
Du hast gemerkt, geht nicht ohne dich.
Gut, ich übernehme jetzt mal die Statistik. Wie Olli schon gesagt hat, der sprechende Totenkopf wird uns heute beschäftigen. Es handelt sich hierbei um Buch Nummer 11, 1969 in Amerika erschienen. Bei uns ist Buch Nummer 5, 1971 in Deutschland erschienen. Es ist Hörspiel Folge Nummer 6, die mit den 5 anderen Folgen davor am 12.10.1979 zeitgleich erschienen ist. Eine Länge von ca. 45 Minuten hat dieses Hörspiel.
Damit eine der kürzeren Folgen auf jeden Fall.
Genau, weil wir jammern ja immer rum, wir haben keine Lust, die langen Folgen zu besprechen, weil das bedeutet immer längere und doppelte Arbeit.
Also man kann eigentlich sagen, pro Minute heißt es Vorbereitungszeit so 10 Minuten mehr für uns, oder?
Ja.
So ungefähr kommt es hin.
Ja, aber das ist nichts mit locker mal sitzen. Wir wollten uns eigentlich heute um 14 Uhr treffen, jetzt ist es schon nach 4, weil Benjamin die Folge noch draußen im Park gehört hat. Wo hast du eigentlich gesessen?
Ja,
am Ententeich?
Suffbank.
Auf der Suffbank? Naja, hast du jemand Neues kennengelernt dabei?
Nein, aber es war auch schwierig, da auf dieser Bank zu sitzen. Dann war richtig laut Wind einmal. Deswegen musste ich
da war richtig,
5 Sekunden wieder zurückspulen.
Da war richtig laut Wind, ja.
Ja, war doch auch ein guter Satz.
Ja,
ihr seht doch, wie ich diese Sendung hier rette.
Ja, wirklich, läuft. Bis jetzt alles gut.
Es handelt sich hierbei übrigens um das letzte Buch von Robert Arthur, dem Erfinder der Serie. Der Mann starb am 2.5.1969. Er hatte nicht mehr die Gelegenheit, das Artwork seines letzten Buches zu sehen. Wollt ihr ein paar interessante Hintergrundinfos über dieses Buch?
Unbedingt.
Ja.
Pass mal auf. Im Februar 2006 wurde das Originalmanuskript von diesem Buch bei einer Online-Auktion versteigert. Davor lag es über 30 Jahre auf einem Dachboden in New Jersey. Und da hat man es gefunden. Und jetzt kommt's. Die Mutter des Verkäufers von der Auktion war eine Freundin von Robert Arthurs Tante. Und als er gestorben ist, hat die Tante das an die Freundin weitergegeben. Und dann hat man das halt erst Jahrzehnte später gefunden. Das handelt sich hierbei um das letzte erhaltene Manuskript.
Thomas, willst du mir etwa damit sagen, dass es der einzige Fall ist, zu dem noch ein Originalmanuskript von Robert Arthur existiert?
Ja, nur, guck mal, während du dir immer faul den Wikia-Eintrag ausdruckst, steht das hier alles handgeschrieben recherchiert. Möchte ich nur mal erwähnen.
Ich finde gut, dass ihr euch an so eine ausgedachten Geschichten aufgeilt.
So, warum soll ich ausgedacht
werden? Naja, damit so eine Auktion. Oh, guck mal, ich habe hier was gefunden. Es lag 2 Milliarden Jahre auf dem Dachboden, versteckt in einer Tüte, sodass es nicht...
Biete ich aber mal mit.
Und da merkt man mal wieder, dass du überhaupt keine Ahnung hast und auch diese Serie überhaupt nicht wertschätzen weißt, weil sowas interessiert einen Fan. Guck mal, es gibt sogar extra eine Seite.
Ja, sagt ja auch nicht, dass alles in den
Shownotes verlinkt.
Ja, es ist doch genauso bei eBay. Du kaufst dir jetzt ein neues Xavier CD.
Nein. Unbedingt.
Und nach 3 Tagen stellt es jemand bei eBay ein und schreibt hin extra rar.
Ja.
Damit der Preis
Ja gut, aber du willst jetzt eine Xavier Naidoo-CD mit einem Originalmanuskript einer Jugendhörspielreihe und Buchreihe bisschen vergleichen.
Nein.
Worauf willst du jetzt hinaus?
Na, dass ich so eine Geschichten liebe. Ist genauso, oh hier, wir haben die Original-Freddy Krüger, weiß ich nicht, Hand gefunden.
Also das Manuskript wurde versteigert, ja?
Danke, Olli, danke. Im Gegensatz zu Batman finde ich das sehr interessant.
Ich finde das doch auch interessant.
Du hast gesagt, ausgedachte Geschichte, 2 Milliarden Jahre, den Dinosaurierknochen auf dem Dachboden. So fing das schon wieder an.
Ja, die ist nicht schlecht. Wenn ich was versteigere, nehme ich das mit den Dinosaurierknochen.
Also ja,
neben Dinosaurierknochen.
Das wäre eine gute Idee. Ja. Du findest irgendeine Mickey Mouse von 1960 und daneben, das lag daneben. Noch ein paar Fun Facts. Der Originaltitel war übrigens The Mystery of the Auction Trunk.
The was?
Auction? Auction Trunk. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hier steht Auktion, aber mit einem C. Also Auction und Trunk.
Na gut, Auktion ist halt das Englische für Auktion, wenn man es mit C schreibt.
Ja, und was aber heißt Trunk? Ich weiß, dass man zum Kofferraum zum Beispiel Trunk sagt.
Dann sagt man vielleicht zum Koffer auch mal Trunk im Englischen.
Ja, genau. Würde ich jetzt mal so vermuten.
Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, was es wirklich heißt.
Olli wird es nicht lesen.
Ich werde es wahrscheinlich nicht lesen, aber...
Und der Reporter, der hier vorkommt, der Fred Brown, hatte im Originalmanuskript eine größere Rolle. Das haben die alles festgestellt in diesem Originalmanuskript. Da steht das alles drin, mit handgeschriebenen Ergänzungen und so.
Deswegen ist es sehr interessant.
Warum guckst du mich dabei so an? Weil du schon wieder angefangen hast zu mosern.
Benjamin hat nie gesagt, dass es dieses Manuskript nicht gibt und es auch nicht echt ist. Er hat nur gesagt, ach naja, man kann ja noch dazu sagen, dass es auf dem Dachboden lag ein paar Jahre.
Danke.
Das macht die Sache ein bisschen interessant.
Könnt ihr euch erinnern, dass ich gesagt habe, ich finde euch die Folgen zu dritt am witzigsten mit uns.
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, weil es schon zu lange her ist, dass du sowas mal gesagt hast.
Genau, es ist jetzt auch vorbei. Wir starten natürlich wie immer mit dem Cover, mit der Besprechung. Olli hat es natürlich.
Ich finde es sehr schön.
Du kannst es hier auf deinen großen ausgedruckten Zettel selber angucken.
Da merke ich aber einen Unterschied. Guck mal,
von den
bei dem Wikipedia-Artikel hier von Olli, da hat diese Decke oder das Tuch, was da am Totenkopf da runterhängt, nur eine Blaufarbe. Und hier ist das Tuch blau-weiß.
Kann aber durchaus an meinem schlechten Drucker liegen.
Jetzt nimmt er mir noch den Witz weg. Ich wollte sagen, es liegt bestimmt an Ollis minderwertigen Drucker. Das ist aber, glaube ich, auch das Buchcover, ne? Da steht Kosmos. Und das ist eine neuere Auflage.
Na, dann kann es sein,
dass... Meins ist aus den Anfang der 80er.
Bei mir fehlt auch eine Ecke vom Koffer. Bei dir ist der Koffer vollständig abgebildet.
Das ist interessant, weil die Decke hier ist auch sehr viel mit Weiß beschichtet und hier bei dir ist er auch komplett...
Ich merke schon, wie das könnte eine längere Folge, die Zentrale werden.
Wir kürzen es jetzt mal ab. Man sieht jedenfalls auf dem Cover eine große Reisetruhe. Oben rechts in dem Koffer guckt schon dieser Brief heraus, der im Hörspiel vorkommt. Man sieht natürlich das Hauptmerkmal der Folge, was schon im Titel versteckt ist, den Totenkopf.
Im Titel versteckt würde ich jetzt nicht sagen.
Ich habe mich versprochen. Ich wollte einfach sagen, die titelgebende Figur ist auch schon auf dem Cover in dieser Kiste zu sehen. Wollt ihr mich jetzt auch festnageln?
Nein, ich wusste nur nicht, was du meinst. So. Ich muss übrigens sagen, das Cover kriegt von mir wirklich 10 von 10 Punkten.
Ist gut,
ich finde das richtig gut.
Ich mag das Cover auch.
Mit dem Koffer, ich finde das wirklich schön.
Ich finde auch so ein Schädel immer unheimlich. Passt so ähnlich wie beim Gaukler. Die Maske, die ich auch unheimlich
ich fand. Ich fand das auch schon immer als Kind unheimlich, das Cover. Ich finde, dass es auch wirklich sehr schönes, buntes, tolles Cover ist.
Regt auf jeden Fall zum Kauf an.
Stimmt, und das war das Lustige, wir haben doch jetzt wieder ein bisschen Feedback bekommen, Benjamin. Und da hat doch der eine gesagt, wir haben doch über die Funkfüchse gesprochen, dass ich mich beschwert habe in der ersten Folge, man erfährt eigentlich fast gar nichts über die Figuren. Und da hat jetzt jemand in den Kommentaren geantwortet, dass man früher als Kind immer nach Covern gegangen ist. Man hat ja nicht gesagt, ich kaufe mir jetzt Folge 1 mit so einem kindlichen Denken, weil ich chronologisch anfangen will, sondern man hat ja immer nach Covern ausgesucht. Weil das so ein schönes, buntes, unheimliches Cover ist, hätte man vielleicht damals bei den ersten 6 Hörspielen gesagt, oh, ich nehme das, weil das sieht irgendwie unheimlich gut aus.
Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Mir war auch als Kind wichtig, dass wenn ich irgendwie Hörspiele oder irgendwas höre oder was im Fernsehen gucke, ich würde dann immer schon gern mit Folge 1 beginnen.
Oh nee, da war ich so wie Thomas. Ich habe wirklich nur nach Cover oder nach der Geschichte gekauft.
Und es waren auch nicht immer alle Hörspiele da bei Karstadt, muss man auch sagen.
Jetzt denken die Leute natürlich, du hast ja die 3 Fragezeichen gekauft. Aber ich habe halt andere Hörspiele.
Ja gut, dann hast du halt John Sinclair Folge 10 gekauft, weil da war irgendwie Knochen, der zermalmt wurde drauf und nicht das mit der Uhr hast du
wirklich gekauft, ne? Ich habe wirklich nach dem Bild.
Zum Beispiel gab es doch die Muppet Babies Hörspielkassetten und ich habe Folge 3 genommen, weil die war gelb und ich mag gelb. Deswegen habe ich Folge 3 zuerst genommen.
Ich muss aber sagen, dieses Cover wirklich, du hast ja gesagt, ich mag keine alten Cover, wahrscheinlich von den Zeichnungen her.
Habe ich so nicht gesagt, ich habe gesagt, du fandst den Drachen nicht so toll, du hast es bemängelt.
Mir ist übrigens aufgefallen bei der Funkfüchse-Folge, dass Thomas da dieser kritische Part ist, dass Olli ganz oft die Funkfüchse immer so darüber
gestorben. Ja, war ja auch mein Wunsch, dass wir da.
Ach, das war dein
ja, das war meine. Ah. Ich bin ja Fan von den Funkfüchsen, ja. Finde die auch sehr interessant. Ich hätte auch gerne viel mehr dazu erzählt, aber alle Facts übernimmt Thomas da am Anfang.
Ich ihn weggenommen.
Hat er mir weggenommen.
Ja, war ich dann sauer. Ich 15 Minuten
hat er nur weggeschnitten,
wie er gemeckert hat, ich kann gar nichts erzählen, meine Lieblingsserie.
Ja. Aber der Thomas, der war da schon ganz schön kritisch, fand ich.
Ja, weil ich die Serie nicht so toll finde. Aber ich sage ja auch ganz oft in dem Podcast, vielleicht liegt es daran, dass ich das erst so spät kennengelernt habe und nicht schon als Kind wie Olli.
Ha!
Das Thema hatten wir auch schon 100 Mal.
Nein, fällt euch was auf, weil ich meckere ja hier ganz oft so über Sachen, bei den 3 Fragezeichen, wo ihr dann sagt, oder Thomas besonders, kann er nicht nachvollziehen.
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus
willst. Und jetzt hat Thomas das erste Mal so richtig so, oder was heißt das erste Mal, später die Funkfüchse gehört und kritisiert genau das, was ich jetzt als neuer Hörer kritisiere.
Darf ich mal ganz kurz fragen, Olli, fandest du, ich habe das richtig kritisiert, die Serie?
Das war schon
mal. Also, ich habe doch zum Beispiel gesagt, dadurch, dass es aus diesem Europakosmos kommt, bin ich ja mit der Art und Weise, wie ein Europa-Hörspiel produziert wird, vertraut. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht gesagt, so, oh, das klang ja wie totales Neuland und ich konnte mich daran gar nicht gewöhnen. Das habe ich nicht gesagt.
Ich habe dir gerade nicht zugehört.
Warum
aber ich glaube, ich muss mir die Folge nochmal anhören mit dem Funkfüchsen.
Weil wir diesen Dialog jetzt hier nicht führen.
Wenn man selber dabei ist, nimmt man sowas immer ganz anders wahr, als wenn man es dann später nochmal
hört. Erzähl es dir. Weil Olli hat, glaube ich, immer noch nicht verstanden, was ein Podcast bedeutet. Dass es ein Audioformat ist. Das bedeutet, man muss zuhören. Und wenn er mir nicht mehr zuhört, werden wir hier sprechen. Aber du hörst mir auch nicht zu. Du guckst beschämt auf den Boden.
Ich schaue auf mein Blatt, weil ich hoffe, es geht jetzt bald weiter. Bob und Peter halten von Anfang an nicht viel davon, dass ihr Freund Justus auf einer Versteigerung ausgerechnet einen uralten Koffer mit unbekanntem Inhalt ersteigern will. Hätten sie geahnt, welche gefährliche Verwicklung sich aus dem Besitz des Koffers ergeben würden, sie hätten noch weit heftiger protestiert. Nicht genug damit, dass er neben den Kleidern und Utensilien eines Zauberkünstlers einen Totenkopf enthält. Der merkwürdige Schädel kann auch noch sprechen. Ziemlicher Schock für die drei. Für die drei Detektive, die keinesfalls an Spuk glauben. Und kaum beginnen sie, dieses Geheimnis zu ergründen, da ist schon eine ganze Bande Dunkelmänner hinter ihnen und den Koffer her.
Echt?
Dunkelmänner, ja. Die rätselhaften Sprüche des Totenkopfes führen die 3 Fragezeichen zu einer wahrsagenden Zigeunerin auf die Spur des verschollenen Zauberkünstlers und eines unaufgeklärten Bankraubes. Doch als sie den letzten Hinweis zur Lösung des Falles in den Händen halten, hier ist ein Rechtschreibfehler, hier fehlt einfach ein Wort.
Doch als sie den letzten Hinweis zur Lösung des Falles in Händen halten,
ach so, glaub, ist das alles kann man richtig, so sagen, ist ja. Alles richtig, danke Olli.
Ich helfe, wo ich kann.
Scheint alles schief zu gehen. Ich muss dazu sagen.
Benjamin, erstmal muss ich erwähnen, ich liebe, wenn du den Klappentext vorliest, hast du immer so einen leicht sarkastischen Unterton drin. Das finde ich sehr hörenswert.
Aber diesmal hatte ich den gar nicht.
Doch, absolut.
Den hast du
immer. Besonders wenn du Peter immer sagst, dann weigerst du dich immer, ihm im Englischen Peter auszusprechen. Das hat schon so den ersten kritischen, sarkastischen Unterton.
Na, ich muss ja dazu sagen, ich finde es auch total albern. Die werden eingedeutscht. Er heißt ja nicht Jupiter Jones, sondern Justus Jonas. Ja. Warum darf man den dann nicht Peter nennen?
Da sagt ja keiner, dass man es nicht darf.
Ich muss sagen, den Klappentext fand ich jetzt ziemlich langweilig.
Ich fand den auch ziemlich lang. Also ich finde, ein Klappentext sollte auch schon auf die Klappe passen. Sonst.
Man muss dazu sagen, dass die Fortsetzung von diesem langen Text teilweise in der Innenseite war. Aber das sind diese ganz alten Hörspiele, die ersten Editionen, da war der Text immer so lang. Okay. Das haben die dann später bei neueren Auflagen immer ein bisschen gekürzt. Oder nochmal sogar neu geschrieben.
Finde ich gut, weil ich fand ihn echt schrecklich.
Ja, er verrät auch teilweise mal so viel. Und ich glaube nämlich, dass früher einfach von den Erstveröffentlichungen der Bücher der komplette Klappentext abgeschrieben wurde. Aber weil ja für das Hörspiel immer so viel rausgekürzt wird, dass dann manche Sachen gar keinen Sinn mehr fürs Hörspiel ergeben, weil die einfach das Copy und Paste gemacht haben. Zum Beispiel jetzt mit den Dunkelmännern. Naja, aber dazu kommen wir später. Wollen wir anfangen?
Szene 1. Man hört den Aktionator. Den Auktionator, nicht den Aktionator. Und es ist Gerlach Fiedler, glaube ich, heißt der. Den wir auch schon bei den Superpapageien gehört haben. Die ersten 6 Folgen, hast du ja gesagt, sind gleichzeitig rausgekommen, ne?
Richtig.
Wie oft kommt Gerlach Fiedler eigentlich in den ersten 6 Folgen vor? Also in Folge 1 auf jeden Fall
vom Hörspiel. Im Superpapagei?
In Folge 6, noch zwischendurch schon?
Oder ja, im Karpatenhund. Großartig. Da spricht er den Bruder von dem Typen, der den Karpatenhund erschaffen hat, der dann verstorben ist.
Schade, dass er hier nur so eine kleine Rolle hat, weil ich finde diese Stimme einfach großartig. Er ist manchmal nicht der beste Schauspieler, aber ich habe mir neulich, habe ich dir ja gezeigt, habe ich mir auch bei Unsere kleine Farm gehört. Ja, ich liebe einfach diese Stimme.
Okay, auch wenn er hier keine große Rolle hat, aber ich glaube,
die Rolle, die er hat,
ist super. Das ist eine Paraderolle und wenn man so in Fanforen und so unterwegs ist, das ist eine Stelle, die alle lieben. Also jeder schreibt, das ist ganz toll, großes Kino, wie er den Auktionator.
Finde ich auch super. Der hat da wirklich eine super Rolle, die auch sehr gut.
Also man könnte vielleicht einleiten dazu sagen, so dass er wirklich so ein Showman macht oder so. Ja. Und hier das nächste Exponat. Und was ist hier los? Ich verkaufe das jetzt. Herrschaften, was ist da los?
Wie ein Losverkäufer auf dem Rummel.
Er ist extrem lustig. Ja. Ich habe ein paar Mal zurückgespult, weil ich es so lustig fand.
Ja, deswegen hast du 2 Stunden gebraucht.
Na, es ist so lustig, wie er sagt, es bietet keiner. Was denn los?
Dann nehme ich ihm selber.
Was ist denn los?
Also man muss dazu sagen, dass sich die 3 Fragezeichen auf der gleichen Auktion befinden und Justus interessiert sich für einen Künstlerkoffer, eine Art Reisetruhe für die Garderobe. Position 28 habe ich mir in Klammern aufgeschrieben, weil einer im Hintergrund ruft, Position 28 und dann fängt der Auktionator richtig an, das wie geschnitten Brot anzupreisen.
Mich hat soundtechnisch was genervt.
Ja,
und zwar, wenn der jetzt sage ich es auch schon.
Auktionator.
Ja. Wenn er redet, sind die Hintergrundgeräusche und so alles ganz normal. Mhm. So. Wenn die 3 Fragezeichen reden, wird immer der Hintergrund runtergedreht. Die Soundkulisse. Finde ich ganz doof. Vielleicht. Ja, damit man die Stimmen besser versteht.
Ja, natürlich, aber vielleicht stell dir vor, so diese imaginäre Kamera, die geht wahrscheinlich immer zum Auktionator und dann zoomen wir rüber zu den Detektiven, die mitten im Gewühl sind und weil die so unter sich sind,
wird es dann gedämpft. Die sitzen ja auch an anderer Stelle. Und du darfst nicht vergessen, du hast ja wieder über Kopfhörer gehört. Sowas ist alles viel krasser, wenn man über Kopfhörer hört. Ja. Das ist mir zum Beispiel wieder mal gar nicht aufgefallen.
Gut, dann nehme ich meinen Kritikpunkt zurück, wenn ihr mich anmeckern.
Danke. Justus kündigt dir auch schon an, dass er mitbieten möchte.
Und Peter ist da so ganz so.
Ja.
Der ist, aber finde ich auch wieder super gespielt von Peter, die so ernsthaft, ja, diesen alten Koffer, aber lass es doch bleiben. Also der ist total entsetzt.
Ich möchte anmerken, dass die schauspielerische Leistung von allen dreien in dieser ganzen Folge wirklich herausragend ist. Also
generell, nicht nur die drei.
Sehr authentisch, also alle, aber bei den dreien, wo ich ganz oft so dieses Overacting und so kritisiere, muss ich sagen, in dieser Folge absolut nicht. Und wie du sagst, Peter fängt da schon gut mit an, der natürlich erbost darüber ist. Was mich allerdings wundert, dass keiner mitbietet bei dem Koffer, weil so ein Koffer ist, glaube ich, auf jeder Auktion immer ein Renner. Jetzt. Weil diese ganzen Flughafen-Auktionen, die es ja wirklich gibt, wo verloren gegangene Koffer, in Anführungsstrichen verloren gegangene Koffer versteigert werden, sind ja auch immer, da gehen ja Koffer mit teilweise für 600 Euro weg für 3 Unterhosen, die da drin sind.
Also erstmal ist es super, finde ich, wie Bob zum Beispiel durch die Nase lacht, so dieses Authentische. Er macht ganz kurz zum Beispiel so. Sowas hört man sonst nicht in anderen Hörspielen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, auch bei den neueren Folgen wäre das jetzt so, ha, ha, ha.
Genau, so wieder so übertrieben.
Ja, da weißt du.
Und da wirkt es einfach authentisch.
Was ich noch sagen muss, man denkt, dass der Auktionator, oh Gott, das mit Absicht verkaufen will oder dass es irgendwas, dass er will, dass die 3 Fragezeichen das bekommen, hatte ich zuerst
das Gefühl. Ist ja witzig, dass der Auktionator das mit Absicht verkaufen will.
Ja, nein, ich meine an die 3 Fragezeichen.
Nein, das stimmt nicht. Er redet zur Allgemeinheit und Justus ist der Erste, der sich meldet.
Und dann hat er auch
so $1
und genau, dann hat er keinen Bock mehr, hat gesagt, ach, zum ersten, zweiten und dritten,
finde ich gut.
Fettsack,
nimm das. Genau so ist es, dass er sagt irgendwie, pass mal auf, es bietet eh keiner, wisst ihr, was ich jetzt mache? 1, 2, 3 und weg. Und dann finde ich auch gut, wie er sagt so,
an den Jungen mit dem klugen Gesicht in der ersten Reihe.
Genau, mit dem klugen Gesicht.
Ja. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, auch wenn ihr mich jetzt komplett überstimmt, ich hatte das Gefühl, die 3 Fragezeichen sollen den Koffer kriegen.
Wie kommst du darauf?
Ja, das verstehe ich auch immer nicht, diese Fantastereien.
Ja, das gibt's doch nicht. Weil, so wie ihr das eben gesagt habt, er sagt $1 und dann hätte er ja noch kurz fragen können, und will noch einer? Nein, er hat sofort gesagt 1, 2, 3.
So, ja, weil er doch lange genug
aufgerufen hat. Na, komischerweise meldet sich ja danach sofort die Frau und will ja den Koffer
die
haben.
Die kommt zu spät. Die kommt zu spät, die hat jetzt irgendwie, ich frage mich eigentlich, wo die Frau vorher war.
Können wir vielleicht chronologisch bleiben? Wir können das ja erwähnen und dann kannst du nochmal fragen. Denn jetzt, wo der Koffer weg ist und Justus stolzer Besitzer ist, kommt eine Frau rein, halt, ich biete $30 oder 20, keine Ahnung. Und dann, Achtung, jeder 3-Fragezeichen-Fan weiß jetzt, was ich erwähne. Ich sag's aber für euch.
Verdammt, ich bin keiner, aber ich weiß es nicht.
Es ist ein Fehler. Ihr müsst es euch nochmal anhören. Es kommt eine Frau rein und meldet sich, sie will den Koffer ersteigern.
Ja.
Und dann sagt Gerlach Fiedler, aka der Auktionator, tut mir leid, der Herr, schon weg. Und wie wir wissen, ist ja die Frau verkleidet, ist ja ein Mann, was sich im Laufe des Hörspiels irgendwann mal aufklären wird. Es steht ganz oft im Internet irgendwie, haha, der Auktionator hatte hellseherische Fähigkeiten. Oder warum sagt er, tut mir leid, der Herr? Du guckst mich gerade ganz kritisch an, warum?
Weil ich konzentriere mich nur gerade, weil ich gerade versuche für mich zu rekapitulieren, ob ich diese Stelle gehört habe.
Na, anscheinend nicht.
Ich habe es nicht rausgehört. Ich habe mir sogar noch notiert, Ich hab zum Beispiel die Dame gar nicht in Verbindung gebracht mit dem, was später noch kommt. Mhm. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, die Dame kommt dann nämlich nie wieder. Aber sie ist ja dann, ich werde nicht vorgreifen, gut, jetzt macht das alles ein bisschen Sinn.
Genau. Also, aber du hast schon erkannt, die Stimme von der Dame ist eine gewisse Person, ja, die später auch vorkommt.
Okay, da habe ich nicht so drauf
und geachtet. Jetzt nochmal zu Damiens Einwand, dass ja der Auktionator von Anfang an den Plan hatte, den drei Fragezeichen den Koffer zu vermachen.
Ist ja nicht so. Ich sag doch nur, dass ich das Gefühl hatte.
Benjamin, deine Gefühle sind uns ziemlich...
Und dann hör doch auf, das so einzuleiten mit, ihr passt mal auf, ihr macht mich ja immer hier fertig. Aber, so dass der...
Genau, es kam jetzt so, als wenn du uns jetzt hier komplett demontieren willst. Genau,
ihr tut immer so, als wäre ich doof.
Ihr beide habt mich eben schon demontiert.
Zu Recht.
Gut.
So. Was ich übrigens auch noch erwähnen möchte, was ich sehr großzügig fand, weil Justus doch den einen Dollar bietet und ihm die anderen das ja ausreden wollen, dass er sagt, wenn was Wertvolles drin ist, dann teilen wir. Finde ich total nett von Justus.
Ja, dann hätte ich aber auch den Drittel von dem Dollar bei jedem dann abgezogen.
Ja, und das unterscheidet dich und Justus, weil Justus ist ein guter,
großzügiger Mensch. Nachher macht er ja noch was noch viel Großzügigeres, aber ich will nicht vorgreifen.
Jetzt haben sie den Koffer. Ein Reporter namens Fred Brown.
Gesprochen von Peter Buchholz, glaube ich.
Ja, den kennen wir schon aus
den
Folge 2.
Den kennen wir aus Phantomsee, da hat er den Rory gesprochen.
Richtig,
Spinner. Diesen recht skeptischen Spinner.
Hier spielt er aber eigentlich einen sehr sympathischen Menschen. Der kommt von den Hollywood News, der Reporter. Und er will ein Foto machen, weil anscheinend war nichts Spannendes auf der Auktion. Und er hat so eine Rubrik dies und das. Und da will er halt einfach über die drei Fragezeichen berichten. Was ich da ganz witzig fand... Justus bestimmt, wo Peter und Bob sich für das Foto aufstellen sollen.
Erstens das und zweitens klingt es so, als wenn die sich 10 Meter weiter wegstellen. Peter, du, da! So, als wenn 10 Meter weiter weg.
Ja, aber es ist so witzig, der Typ ist der Fotograf und Justus sagt, du dahin, du dorthin, anstatt dass er sagt, sag mal, das ist mein Job.
Hat er sich wahrscheinlich gedacht.
Du dumme Göre.
Und dann lächeln.
Bob liest dann vor, dass auf dem Koffer so ein Schildchen ist mit der große Gulliver. Dann kommt dieser russische Kronjuwelen-Gag.
Das hat ja der Auktionator schon gesagt. Vielleicht sind da die russischen Kronjuwelen der Zahnfamilie drin.
Ja, dieser Gag kommt 3-mal vor. Das ist unglaublich.
Und jetzt sagt es ja auch noch der Reporter. Was mich nur wundert, dass der Reporter gar nicht, also er möchte ja eine Story, er sagt ja auch noch, na, vielleicht kommt er morgen in der Zeitung, kommt drauf an, ob dem Chef das gefällt. Aber er will gar nicht wissen, was im Koffer ist. Anstatt er mal sagt, Jungs, mach doch mal kurz auf, dass wir kurz mal reingucken können, was da drin ist. Also für einen Reporter finde ich ein ziemlich schlechter Job.
Das wird aber noch besser, gerade was den Inhalt des Koffers angeht. Das habe ich mir aufgeschrieben für die nächste Szene.
Ich weiß, was du sagen möchtest. Ja. Und das ist mir ganz oft bei den drei Fragezeichen aufgefallen. Die wollen was haben, unbedingt haben das und gucken erst nächsten Tag oder so nach.
Da ist übrigens noch eine Stelle nachher in dieser Folge, wo mich sowas wundert.
Das haben wir, glaube ich, letztes Mal bei der Folge mit dem Brief irgendwie, wo die einen Brief haben und den auch erst so spät aufmachen.
Ja, irgendwas war da mal. Diese ganzen Podcast-Aufnahmen sind ein Brei in meinem Kopf inzwischen.
Er zeigt, die geben ihm noch die Karte.
Ah ja, genau. Sie geben Brown die Karte und dann wird, weil wir hier einer der ersten Folgen haben, wird hier auch noch explizit die Erklärung geliefert für die Fragezeichen, was die bedeuten, warum die sich die drei Fragezeichen nennen. Das hat man ziemlich oft in den ersten Folgen, was ich aber immer wieder zu der Zeit, wo es entstanden ist, gut finde.
Ganz kurz noch, jetzt kommt ja Musik. Ich habe die Folge über Spotify gehört. Wurde da wieder Musik ausgetauscht?
Natürlich. Ja, die Musik natürlich. Aber nicht jede Musik. Es gibt da tatsächlich ein Stück, wo ich dachte, das ist doch aus der Originalfolge. Ich weiß nicht, wann die Stelle nochmal kommt.
Es gibt 2-3 Stücke, die aus der Originalfolge sind, weil das sind die Stücke, die damals Europa von so einem Orchester hat einspielen lassen. Ich glaube schon in den 60ern oder so. Und an denen haben sie die Rechte, aber nicht an den Carsten Bohn-Stücke. Benjamin, versuch dir mal zu merken, bis Folge 37 sind alle Stücke fast komplett ausgetauscht worden. Bis auf diese Orchesterstücke.
Okay, weil irgendeine Folge hatten wir, da wurde, glaube ich, nur ein einziges Stück mal ausgetauscht. Jedenfalls fand ich die Musik insgesamt ganz gut, also auch wenn es die ausgetauschte Musik war.
So, passt mal auf, jetzt erzähle ich euch mal was. Ich habe extra geguckt im Internet. Mir ist ein Fehler aufgefallen, der nirgendwo steht.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Und zwar sagt der Erzähler jetzt in dem Übergang, dass der Artikel über die drei Detektive am nächsten Tag erscheint und Bob ihn vorliest. Dann fängt die Szene in der Zentrale an. Peter fängt an zu sprechen und sagt so, hey, schaut mal hier ist der Artikel. Und dann ist so kurz rascheln und dann, ja, aber wir kommen hier ganz schön naiv und doof rüber, als ob wir wirklich denken, da sind die Kronjuwelen drin. Wann hat Bob den Artikel vorgelesen? Also, der Erzähler erzählt was ganz anderes, als wie es in der Zentrale passiert. Und jetzt erzähl mir nicht, naja, sehe ich nicht so. Wenn er den Artikel vorliest, dann würdest du nicht sagen, gib mal her. Hey, schaut euch das mal an.
Naja, sehe ich nicht so. Ich glaube einfach, dass der Erzähler eventuell erzählt hat, ja, er hat den Artikel vorgelesen, also dass das schon geschehen ist und sie dann darüber sprechen, was Bob vorgelesen hat.
Nicht so, wie ich es da gehört habe. Für mich klingt es so, als würde Peter durch Zufall den Artikel in der Zeitung finden und die anderen darauf hinweisen.
Ich dachte, jetzt kommt hier der Knaller.
Es ist ein Knaller.
Ja.
Gib mir doch mal recht, bitte.
Sag mal, dass es ein Knaller ist.
Sonst fällt dir sowas auf. Und du wirst jetzt sagen, aber warum ist es doch keinem aufgefallen? Warum steht es denn da nicht in deinem Quatschforum? So eine Sachen sagst du immer.
Das ist jetzt schwierig, weil ich nicht genau weiß, was der Sprecher sagt. Es könnte ja auch sein, dass der Sprecher das erzählt und dann nochmal so ein Stück zurückgespult wird in der Szene. Weißt du, was ich meine?
Ich lese es jetzt nochmal vor. Der Artikel über die drei Detektive erscheint am nächsten Tag und Bob liest ihn vor. So sagt das der Erzähler.
Naja, und jetzt hat Peter jetzt das hat gefunden und gibt es Bob und Bob liest es vor.
Aber Bob liest es nicht mit seiner Stimme vor, das sagt uns der Erzähler. Und dann
der Erzähler Schnitt. Sagt, dass er es vorgelesen hat.
Aber warum reagiert dann Peter so, als hätte er es gerade durch Zufall entdeckt? Darum geht's mir.
Okay, dann ist da vielleicht ein... Das muss ich mir nochmal anhören, bevor ich dir jetzt
hier recht gebe. Wie einfach keiner mir mal recht gibt, wie einfach keiner mal sagt, oh, das ist aber gut dir aufgefallen, Thomas.
Ich geb dir nicht einfach so recht, ohne das selber nochmal nachzurecherchieren und mir anzuhören.
Ja, aber das machst du doch nicht.
Ja, das machst du
nicht. Das ist doch das Problem. Aber es wird immer wieder versprochen, ich prüfe das
nochmal nach. Ja, aber du kritisierst ja gerade, dass ich dir nicht einfach recht gebe.
Lies mal bitte nochmal den Satz vor.
Der Erzähler sagt, dass der Artikel über die drei Detektive am nächsten Tag erscheint und Bob ihn vorliest. Als Peter anfängt zu sprechen, klingt es so, als hätte er den Artikel gerade entdeckt.
Ich höre da keinen Fehler raus.
Sollten wir hier unterbrechen? Ich spiele es euch vor.
Nein.
Doch, das würde ich gut finden.
Gut.
Kommentar, seid ihr eigentlich Freunde?
Wirklich? Ohne Witz?
Nein,
das wäre wirklich.
Das wäre wirklich jetzt nach der Folge. Freunde, mögt ihr euch eigentlich?
Nö. Na, gut, dass du fragst.
Der Artikel über die drei Detektive erschien erst am nächsten Morgen. Bob las ihn vor, als sie in ihrer Zentrale zusammenkamen. Der Artikel nannte ihren Namen und berichtete, dass sie ihr Zentralbüro auf dem Schrottplatz der Firma Jonas in Rocky Beach hatten.
Er fasst den Inhalt sogar schon zusammen.
Hey, seht mal. Na, wenn das keine Werbung ist. Nur werden wir ein bisschen doof hingestellt, als ob wir wirklich glaubten, dass etwas Wertvolles im Koffer sei.
Hey, seht mal, ist schon ein bisschen komisch. An der Stelle ist aber das Einzige. Ansonsten fasst der Erzähler zusammen. Er fasst ja auch schon den Artikel eigentlich so ein bisschen zusammen. Und dann hat vielleicht Peter das Foto nochmal entdeckt und hat gesagt, ey, seht mal, wenn das keine Werbung ist.
Was ist denn an dem ey, seht mal falsch? Vielleicht
hat ey, seht mal, ist so, als wenn er wirklich den Artikel gerade erst entdeckt. Muss ich ihm ein bisschen beipflichten, aber es kann auch sagen, dass er nochmal auf das Foto deutet, ey, seht mal, wenn das nicht eine Werbung ist.
Na, aber er kann doch den Artikel gerade erst entdeckt haben.
Also, na, das ist heißt, okay, Problem. Okay, das verstehe ich jetzt bei dir nicht, wenn Bob ihn schon vorgelesen hat. Ey, guck mal, der Artikel, Bob. Ach, den hast du ja gerade vorgelesen.
Nein, aber kennt ihr das? Aber kennt ihr das? Nein, aber da muss ich was anderes sagen. Ich kenne das bei manchen Hörspielen, dass der Erzähler schon was erzählt und dann passiert das erst in der Szene.
Na gut, aber dann hatte Thomas recht, dass Bob den nicht vorliest. Also meine Meinung zu der Sache ist so, dass Peter auf das Foto deutet und Bob ihn schon vorgelesen hat, weil der Erzähler das ja schon zusammenfasst. Jetzt möchte ich aber deine Meinung nochmal zusammengefasst. Deine Meinung ist, dass das Vorlesen von Bob fehlt, es hätte kommen müssen nach seiner Meinung. Was ist deine Meinung jetzt nochmal?
Das kommt doch noch, oder?
Nein, er liest den Artikel nicht vor.
Nein, wenn er mir kommt,
nicht. Nein, mehr. Das.
Benjamin, das ist vorbei. Ja. Die Stelle ist vorbei, Benjamin.
Jetzt kriege ich mir bessere Laune, weil Uli hat mir zugestimmt. Jetzt geht's mir
teilweise,
besser.
Nicht uneingeschränkt.
Teilweise, richtig, was war das?
Also Bob liest ihn gar nicht mehr vor.
Der Erzähler sagt es, aber die Szene wirkt einfach so, als würde das nicht stattfinden, dass Bob es vorliest, sondern Peter es durch Zufall entdeckt. Also es klingt wie zwei verschiedene Ansichten der Szene.
Ich weiß ja nicht, ab wann du hier wieder reinschneidest.
Also
wir sind schon drin.
Also es ist schon drin. Also es ist nicht so, dass Peter sagt, oh, was steht denn hier in der Zeitung und gibt es Bob und Bob liest es dann vor.
Richtig.
Das kommt nicht vor.
Nein. Der Erzähler erzählt es ein bisschen anders, wie es halt dann in der Zentrale von den Schauspielern vorgetragen wird.
Man könnte es aber auslegen, dass Peter halt nochmal auf das Foto deutet und sagt, ey, wenn das nicht eine Werbung ist.
Und das ist übrigens das, was uns immer vorgeworfen wird, dass wir so die ganze Logik zerreden.
Ja, was?
Dass wir uns an so einzelnen Szenen festhalten und das komplett
jetzt zerreden. Jetzt wieder ein Musterbeispiel.
Ja, und das war ja nie die Absicht von den Hörspielen.
Nee, weil ansonsten kenne ich das halt wirklich so, dass der Sprecher sagt, ja, die drei, weiß ich nicht, Freunde gehen auf den Hof spazieren und die nächste Szene ist dann, ja, die drei ziehen sich die Schuhe an, laufen die Treppen runter und gehen auf den Hof spazieren.
Genau das ist ja das, was Thomas bemängelt, dass es halt nicht so war.
Ja,
Weil es passiert halt nicht, was der Erzähler erzählt.
Eigentlich habe ich es auch nur als kleine Randnotiz eingeworfen. Ich wusste nicht, dass es jetzt so
ausartet. Und hat jetzt die Hälfte hier schon wieder eingenommen.
Genau.
Wollen wir uns das nochmal anhören? Bitte.
Unbedingt.
Machen wir jetzt einfach mal weiter. Sie ärgern sich über den Artikel, da sie als sehr naiv darin dargestellt werden. Das Telefon klingelt und ein Interessent für den Koffer ist dran. Das wird, also nicht der Interessent selber ist dran, sondern es wird gesagt, dass draußen auf dem Hof
wer, ein genau, wer ist am Telefon?
Genau, das habe ich mich auch gefragt.
Denn ich kann mir nur vorstellen, dass es Tante Mathilda ist.
Ah, ja, pass mal auf, dazu kommen wir gleich. Merk dir das mal bitte.
Ich habe dazu auch eine Notiz.
Das verstehe ich
nämlich nicht. Nachher kommt nämlich was mit Kommissar Reynolds und der Nummer.
Ne, es kommt ganz viel mit Tante Mathilda, diese Folge. Jedenfalls gehen sie dann raus. Justus fragt sich dann auch allmählich, warum so viele Leute an dem Koffer interessiert sind. Und dann begegnen sie Mr. Maximilian, den Magier.
Ist das eigentlich die Stimme von Eugene?
Ihr seid ein bisschen schnell. Ich habe hier aufgeschrieben, das Telefon klingelt, ein Interessent für den Koffer. Warum soll das die Tante sein?
Haben wir auch noch nicht. Na, wer ist denn am Telefon?
Okay, dann nehme ich es jetzt vorweg. Jemand ist am Telefon und teilt den drei Detektiven mit, kommt mal raus, hier ist ein Interessent, der den Koffer haben will. Das kann entweder nur Patrick, Kenneth,
Tante Mathilda
oder Onkel Titus sein. Mehr Leute sind auf dem Schrottplatz nicht. Gleich passiert aber was, weil sie dann den Koffer irgendwann dem Reporter nochmal zeigen wollen, der ja auch auf dem Schrottplatz ist. Aber das passiert erst nach der Szene mit dem Interessenten. Und dann ist der Koffer verschwunden.
Weder Patrick. Patrick weiß nicht, wo der Koffer ist. Und Tante Mathilda hat ihn ja selber versteckt.
Das ist so witzig. Jetzt stell dir mal vor, du setzt was bei eBay Kleinanzeigen rein. Du willst eine Kommode verkaufen. Und du wohnst mit deinem Bruder zusammen. Und dein Bruder ruft an, komm mal bitte, das ist interessant für den Koffer.
Und dann versteckt er die Kommode.
Genau, das wollte ich sagen. Er versteckt die Kommode und dann denkst du, wo ist sie denn? Bin ich jetzt bekloppt? Und dann geht der Typ wieder, der wollte 100 Euro geben. Und dann kommt der Bruder, na, du machst so einen geknickten Eindruck. Ja, ich hab die versteckt, da steht sie doch.
Kommen wir später nochmal, haben wir noch
einen kleinen. Weil ich dachte, dass der Interessent selber am Telefon
ist. Ich hatte vorhin eine Frage gestellt, und zwar Maximilian, Richard Laufen, ist das auch Eugene?
Nein.
Nein, verdammt, da hab ich mich verhört.
Mr. Fentress aus dem Superpapagei?
Ah, okay.
Aber ich muss sagen, dass ich habe das erst ganz spät erkannt, dass er das ist.
Ja.
Und auch nur durch Zufall, weil ich es gelesen habe. Weil er hat so eine ganz komische,
ich hab mich helle an Eugene Stimme erinnert.
Oder hier der Mr. Shelby.
Shelby,
stimmt. Genau, Shelby. Das ist die Stimme von Shelby. Aber ich finde mal, dass man ihn hier überhaupt nicht erkennt.
Habe ich auch nicht ansatzweise krass, verbunden
mit... Die Stimme verstellt.
Darf ich mich auch mal melden nochmal?
Warum du darfst kann jetzt auch gerne mal weitermachen.
Ja, ich sag hier immer Sachen und ihr antwortet mir nicht. Wieso kann nicht der Interessent selber angerufen haben?
Das ist ein guter Einwand, da gebe ich ihm recht.
Nee, weil ich hab's so verstanden.
Wovon denn? Er wartet doch schon draußen. Handys waren damals noch nicht.
Aber vielleicht steht eine Telefonzelle vom Schrottplatz?
Weil ich hab das so verstanden. Zeitungsartikel ist da. Die Detektive haben alles genannt, wo der Platz ist und alles. Und ich hab jetzt gedacht, dass der Interessent selber da anruft, weil ja alles bekannt ist, wo der Koffer ist.
Dazu würde ich gerne Folgendes sagen. Und zwar zitiere ich jetzt wieder die RockyBeach.com. Da gibt's ja die Fehlerseiten. Hier steht nämlich auch zum Beispiel, Hauptkommissar Reynolds erzählt den drei Detektiven am Telefon, er habe die Nummer der Zentrale von Tante Mathilda bekommen. Doch woher kennt Tante Mathilda die Nummer? Denn die Zentrale ist ja ein versteckter Wohnwagen auf dem Schrottplatz, wo, musst du dir vorstellen, ganz viel Schrott drauf liegt, weil das ist ja ihr geheimer Clubraum.
Also jetzt hast du mir meins schon vorweggenommen, das wollte ich eigentlich vorhin noch mal später nochmal ansprechen. Was mich nur wundert, da rufen doch auch die Klienten alle an, die mit denen zusammenarbeiten.
Wir sind ja aber noch ganz am Anfang in der Hörspielserie.
Sogar die Typen aus dem Geisterschloss konnten diese Nummer anrufen. Und
stimmt.
Also diese Nummer, es ist keine Geheimnummer, so wie ich das in den letzten Folgen oder generell mitbekommen habe.
Okay, wir verrennen uns jetzt gerade ein bisschen, weil einerseits sagt Benjamin natürlich, der Interessent könnte doch selber anrufen. Du sagst ja, wie? Es gibt kein Handy, es gibt keinen Anschluss. Es ist schon, also ein bisschen merkwürdig ist schon.
Aber selbst wenn es eine Geheimnummer ist, dann kann ja wohl Tante Mathilda diese Nummer kennen.
Nein,
weil hier steht woher kennt die Tante Mathilda?
Weil Tante Mathilda nicht erfahren soll, dass die Jungs die Zentrale haben zu diesem Zeitpunkt der Serie. Denn du musst dir vorstellen, die haben diesen Wohnwagen irgendwann mal gekauft. Onkel Titus und Tante Mathilda. Und dann haben die Jungs den unter den Schrott versteckt und zu ihrer geheimen Zentrale gemacht. Die beiden hier, Titus und Mathilda, haben es inzwischen vergessen, dass dieser Wohnwagen auf dem Gelände steht, weil sie den nicht sehen.
Ach, deswegen wird auch so oft thematisiert, dass Tante Mathilda Justus sucht.
Genau.
Ah,
du hast es erkannt.
Dann möchte ich noch ein
bisschen. Jetzt erst, ich bin schon ein toller Fan.
Deswegen bist du der zweite Podcaster, ich bin der erste Podcaster. Ben ist verantwortlich für dumme Fragen und Archiv.
Für dumme, provokante Fragen.
Das war nicht mal provokant. Das war einfach nur ernsthaft gefragt, warum der nicht selber anrufen kann. Denn der Supergangster der Folge ruft ja auch bei denen an. Der hat ja auch irgendwoher die Nummer.
Ach, stimmt, der Gangster am Ende.
Ja, weil ja. ihr macht mich hier schon wieder.
Und deswegen, wir verrennen uns jetzt gerade. Es ja. ist wirklich, wir machen
also
jetzt
gerade. Also, die Eingangsraum ist keine Geheimnummer. Könnt ihr sagen,
ja, was ihr wollt. Sagen wir einfach, der Interessent selber ruft an. Obwohl ich es witziger finde, wenn Tante Mathilda sagt, kommt mal raus und stell den Koffer versteckt. Fände ich witziger.
Wäre wirklich gut.
So, sie gehen jetzt raus. Nee, sie sind schon draußen, reden mit dem Maximilian und jetzt lügt Justus.
Er bietet erstmal $100 für den Koffer, was ich ein sehr großzügiges Angebot finde.
Und vor allem ja. damals zu dem Zeitpunkt, ne?
Mhm.
$100 war, glaube ich, inflationsbereinigt.
Schon Geld.
Kleines Vermögen, ja.
Und jetzt lügt Justus und sagt, der Koffer sei gestohlen.
Ja, warum meinst du, macht er das?
Na, weil er den nicht verkaufen möchte und gar nicht, nicht lange mit ihm diskutieren möchte darüber. Ja,
aber Justus ist doch so eloquent und kann sich so gut ausdrücken, dass er einfach sagen könnte, ich möchte nicht verkaufen, ich bin an dem Geheimnis um den Koffer selber.
Und hast du denn eine andere Theorie, warum er das macht?
Ja, ich weiß es nicht. Also deswegen frage ich dich ja, warum.
Na, du also das meine denkst. Theorie ist, dass er einfach mit denen eine unangenehme Diskussion aus dem Weg gehen möchte.
Muss ich auch sagen, passt aber nicht zu Justus.
Das stimmt, Jonas, das passt so, wie nicht. Ich ihn bisher
lügen kenne. Sowieso nicht. Ich habe hier sogar noch notiert, sonst lügt Justus eigentlich nie.
Peter sagt es ja sogar noch vorwurfsvoll.
Ja, du hast gelogen, ja.
Und das war nicht nötig gewesen, sagt er auch noch.
Aber der wirkt ja auch so in seiner Art und Weise. Ich weiß nicht, wie der Typ im Buch beschrieben wird. Ich kenne das Buch nicht von dem Fall. Aber durch die Stimme finde ich schon den Maximilian ein bisschen unheimlich und eklig.
Also richtig unheimlich.
Oder? Ja. Als Kind habe ich mir wirklich gedacht, so, oh, was ist das für ein Typ? Weil ich dachte immer, ich glaube, wo ich die Folge zum ersten Mal gehört habe, das ist der Böse.
Ich habe es ja im Park auf der Bank gehört und ich saß unter der Bank dann. Ich hatte wirklich, aber die Stimme ist wirklich unheimlich.
Und deswegen dachte ich, könnte ich mir nur erklären, vielleicht traut Justus dem nicht und denkt, irgendwas stimmt mit dem nicht, den lüge ich jetzt an.
Übrigens wird er hier in meinen Wikipedia-Aufzeichnungen Magic Max genannt, aber es wird wahrscheinlich im Buch nur erwähnt, weil im Hörspiel kommt Magic Max nicht einmal vor. Er stellt sich ja selber auch nur als Maximilian der Zauberer oder der Magier vor.
Ich nehme mal an, dass er Magic Max wahrscheinlich im Original heißt.
Magic Mike.
Magic Mike, genau, XXL.
Ja. Ja, jedenfalls verschwindet er wieder.
Und der Reporter kommt.
Und das nervt mich ein bisschen in der Folge. Ich habe eben schon kurz mit Olli drüber gesprochen. Es ist ganz oft so in dieser Folge, einer kommt, einer geht. Einer kommt, einer geht. Einer kommt, einer geht.
Genauso habe ich das heute auch empfunden.
Wirklich?
Ja.
Danke, dass du das
auch. Normalerweise denke ich ja über so eine Sachen nicht nach. Aber wenn du dir Notizen machst, finde ich witzig, der Maximilian steigt ins Auto, fährt weg. Ach, da kommt ja der Reporter. Der Reporter kriegt nicht das, was er will, steigt ins Auto, fährt weg, es kommt Tante Mathilda.
Es ist
so geht es die ganze Zeit.
Es ist mir nicht negativ aufgefallen. Also
eigentlich nicht negativ, aber es ist schon
ich gar nicht drauf geachtet.
Wie so ein Fahrplan.
Weil okay. In keiner anderen Folge, die wir bisher gehört haben, war das so. Da kamen ganz oft so zwei oder Anruf nebenbei und der war noch da. Und hier ist es wirklich immer so, einer kommt, Abschluss, neuer kommt.
Mhm. Das hätte man, wäre vielleicht besser gewesen, wenn sich das ein bisschen überschnitten hätte. Oder sagt, oh, guck mal, da hinten ist der Reporter. Genau. Und dann sagt Maximilian, na, ich wollte sowieso gerade gehen oder so.
Das wäre super.
Das wäre eine gute Überleitung.
Und hier würde ich gerne mal unsere Zuhörer bitten. Wie gesagt, ich kenne das Buch nicht. Wenn jemand das Buch gelesen hat, kann er sich gerne bei uns in den Kommentaren melden und uns sagen, wie das im Buch abläuft. Fände ich ganz toll. Genau, jetzt kommt der Reporter wieder und der erzählt jetzt von dem sprechenden Totenkopf.
Erstmal fand ich witzig, den Reporter. Kennt ihr mich noch?
Ja, war gestern.
Kennt ihr mich noch? Genau, und er erzählt jetzt von dem Totenschädel, der sprechen kann. Wahrscheinlich hat er jetzt auch recherchiert, nehme ich mal an, und will daraus einen Aufhänger machen über einen Artikel. Weil dieser Koffer mal einem, was ist er denn? Varieté-Künstler gewesen?
Gulliver? Ein Zauberer.
Ein Zauberer, ne? Ja, Gulliver.
Natürlich.
Genau.
So. Ich finde Bobs Reaktion so witzig, wie er den sprechenden Totenkopf erwähnt. Alle so, was, wie was? Und Bob, wieso denn?
Also, siehst du, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Ja, musste man nochmal genau hinhören. Das ist wirklich, finde ich, ein bisschen... Dachte ich immer so, was ist das wieder für eine Reaktion?
Auf jeden Fall haben sie den Koffer hinterm Häuschen abgestellt. Da fühlen sie jetzt hin.
Und der Koffer ist wirklich weg.
Und das ist das, was wir vorhin schon besprochen haben. Er kauft diesen krassen, großen Koffer. Und es sind Kinder. Und ihr wisst, wie man als Kind war, wenn man irgendwas neu hatte. Man hat es sofort aufgerissen, wollte wissen, was drin ist. Und die bringen ihn zum Schrottplatz stellen ab. So, bis morgen.
Oder stimmt, was? Das ist ja auch noch der nächste Tag.
Ja, eben.
Das finde ich wirklich sehr unrealistisch, dass sie nicht mal versucht haben, reinzugucken. Weil das kommt ja erst noch, wie sie den Koffer öffnen.
Und überleg mal, wie Justus diesen Koffer haben wollte.
Ja,
weil er nicht einmal reingeblickt.
So, jetzt ist Fred Brown enttäuscht und ist auch das letzte Mal, dass wir ihn sehen.
Und verschwindet auch wieder.
Er verschwindet und jetzt tritt Tante Mathilda auf. Und die lacht die Detektive mal richtig aus, weil sie richtige Fressen ziehen. Die sind sowas von enttäuscht, weil sie denken, der Koffer ist weg. Aber sie hat sich einen Scherz erlaubt.
Sie fragen vorher Patrick noch. Muss ich ganz kurz noch einhaken, weil ich finde, Patrick hat hier eine sehr merkwürdig verstellte Stimme. Der spricht so gequält, finde ich.
Gefällt mir nicht. Ich finde, er hat hier die, aus dem mache ich Hackfleischstimme.
Ja, da hat er auch schon so eine gequälte Stimme. Zum Beispiel in die bedrohte Ranch, ist, glaube ich, Das ist der gleiche Sprecher da?
Ja, sehr gleich.
Da finde ich ihn gut. Hier finde ich ihn nicht gut.
Und um deine Frage zu beantworten, das ist der Eugenie-Sprecher.
Ach so, das, also da wäre ich jetzt wirklich nicht drauf gekommen. Gut, Mathilda wollte sich einen Scherz erlauben, wie sie selber sagt, und hat den Koffer zu den anderen Koffern gestellt. Die haben wohl eine Kofferabteilung auf dem
Schrank. Wie nennt man das heute? Troll oder so?
Die wollte die drei Detektive trollen.
So, Benjamin hat heute so wenig gesagt.
Sie ist ein Schrottplatz-Troll.
Als ihr darüber nicht weitergeht. Ich hab gar nicht so wenig erzählt.
Finde ich auch.
Na, jedenfalls hat sie den Koffer nur versteckt. Sie haben den Koffer jetzt wieder und sie merken, dass sie den Koffer gar nicht aufkriegen. Finde ich auch witzig.
Jetzt merken sie es.
So, und jetzt müsst ihr mir helfen, denn ich habe mal wieder nicht erkannt, weil in neueren Folgen hat mir schon mal Thomas erzählt, hat ein anderer diesen Part übernommen. Ich weiß nicht genau, wer diesmal den Schlüsselbund da, die Dietriche,
Peter.
Hatte.
Peter hat zufällig einen Schlüssel, der passt. Der hat keinen Dietrich. Ne, das finde ich jetzt nicht so unrealistisch, weil Koffer aus der Zeit, die hatten keine großartig anspruchsvollen Schlösser gehabt. Das war wirklich nur, wenn du den Bart anguckst, war das wirklich bloß ein Viereck, der den Riegel zur Seite gedrückt hat, wenn man es gedreht hat. Ich hatte selber mal so ein olles Ding. Also wenn Peter da irgendeinen alten Schrankschlüssel am Bund hat oder sowas, kann das durchaus passen. Also Peter hat einen Schlüssel und der passt zufällig und damit kriegen sie den Koffer auf.
Ich frage deswegen so, weil ich muss ja irgendwann mal ein Quiz machen, hat Thomas gefragt. Mhm. War denn meine Info richtig, dass es mal gewechselt hat? Du hast mal gesagt, dass Bob früher irgendwie alles geöffnet hat.
Ja, aber wenn sie erwachsen sind, hier sind sie noch Kinder. Also genau. Wenn sie 16, 17 sind, dann kommt dieses Dietrich-Set zum Einsatz. Ah. So wie Olli das gerade erzählt hat, dass er zufällig irgendwie einen Schlüsselbund findet oder so. Genauso sehe ich das nämlich auch und ich will das jetzt auch wieder nicht zerreden oder schlecht machen. Es ist witzig, dass er sagt, wir brauchen einen Schlüssel, nimm doch den hier. Ja, der passt.
Ich muss noch mal ganz kurz auf die Stelle zurückgehen, wo der Reporter den entsprechenden Totenkopf erwähnt. Die flippen ja alle aus, als wenn es der Megatrick des Jahrhunderts wäre, dass ein Zauberkünstler mit einem Plastiktotenkopf auf der Bühne steht und den sprechen lässt.
So, Olli, das Buch ist 1969 erschienen.
Ja, auch und da.
Bitte sehe es nicht aus den Augen von 2019, sondern sehe es als Kind der 60er Jahre.
Boah. Und ich muss jetzt aber auch sagen, es kommt ja drauf an. Es kommt jetzt aber drauf
an. Ja, und nur weil Detektive sind, heißt ja nicht, dass sie allwissend sind.
Es kommt ja auch drauf an, ist die Stimme blechern, hört sich das wirklich an, als ob die aus dem Schädel kommt. Also,
das weiß man ja. Ja, gut, aber jetzt höre ich erstmal David Copperfield, lässt LKWs um die Welt transferieren und
1990, ja.
Und ein Totenkopf, der spricht, da ist jetzt nicht so aufwendige Technik für notwendig.
So, also wenn ich das jetzt live sehen würde.
Moment, Benjamin. Okay, ja. Sprich bitte weiter. Wenn du jetzt live sehen würdest auf der Bühne, dass da jemand einen Plastiktotenkopf zu stehen hat und auf einmal hörst du eine Stimme und er sagt, ja, das ist der Totenkopf, der gerade spricht, würdest du ausflippen?
Eventuell.
Okay.
Gut, wenn ich da keinen Lautsprecher, nichts sehe an dem Totenkopf, nichts.
Okay, Lautsprecher sind jetzt auch, ich sag mal so, wenn du in der Halle bist, an links und rechts, irgendwo versteckt, irgendwo hängen Lautsprecher an der Wand.
Das meine ich ja, dann höre ich das ja, dass der Ton von oben kommt. Aber wenn ich jetzt einen Totenkopf wirklich aus Knochen vor mir hätte und der spricht zu mir.
Okay, ein Totenkopf ist ungefähr so groß, da glaubst du nicht, dass ein Lautsprecher reinpasst.
Aber ein Totenkopf, oder? Da kann man ja überall reingucken. Das ist ja Knochen, weißt du?
Ich muss fast zugeben, wenn man das alles betrachtet, dass man wirklich richtig reingucken kann. Und wenn man die Bohnenplatte, die noch dazu kommt, vergisst, ja, dann kann das eventuell alles nicht. Ich bin aber immer noch der Meinung, ist keine Hexerei.
Ist ein Kinderspiel.
Ja, stimmt, es ist ja für Kinder. Okay,
ich sage es nochmal, bitte sehe es aus den Augen von 1969 und nicht 2019, Olli. Weil das ist immer das, was uns am meisten... Wir werden irgendwann aus dieser Stadt mit brennenden Fackeln und Forken vertrieben, weil wir immer wieder die Maßstäbe von...
Überleg doch mal, wie
weit Erwachsenen
anwenden. Technik, wir haben neulich Dick und Doof im Kino gesehen. Überleg doch mal, wie weit die Technik in den 20er, 30ern schon war. Und hier flippen die alle aus.
Also heute sehe ich die Schnüre nicht mehr, die das Klavier ziehen.
Ja, das ist richtig, aber...
Heute wird es digital wegretuschiert.
Also wie gesagt, wenn ich einen Totenkopf sehen würde, erstmal einen Totenkopf in die Hand nehmen, der komplett aus Knöchern ist. Ein echter Totenschädel, da wäre ich schon mal verblüfft.
Ja, also, ich stell mir grade,
wie oft hattet ihr denn schon einen Totenkopf in der Hand?
Schönes Kino im Kopf gerade, was du gezaubert hast.
Ich möchte euch bitte noch sagen, also sie...
Aber wie wir heute schon öfters erwähnt haben, wir wollen es nicht zerreden.
Nein.
Kein bisschen.
Also, sie holen ein Bündel daraus, da ist halt der Schädel drin und das fand ich ganz schlecht erklärt, die Platte. Und ich habe bis zum Schluss fast nicht verstanden, was das für eine Platte ist. Vor allem,
die Zapfen passen genau rein. Ja, wo rein denn?
Ich wusste nicht, was sie meinen.
Also, gut, jetzt gehen wir mal davon aus, was ist es für ein Schädel? Meint ihr, es ist ein echter Totenschädel oder ist es wirklich so ein Haarplastikding,
der unten so...
Es ist nichts. Es ist ein Requisit, oder? Wir gehen davon aus, es ist kein echter Schädel. Und deswegen hat der wahrscheinlich unten so Zapfen, die genau eingefügt werden in die Platte, damit das passt.
Ich wusste nicht, ob das eine Schallplatte ist. Ich wusste nicht, was
ist für eine Platte. Bodenplatte, das haben die ja, glaube ich, gesagt.
Nee, da sagen sie nur Platte am Anfang.
Okay, na gut. Also als ich 6 war und das erstmal gehört habe, hatte ich auch nicht das Problem, mir das so vorzustellen. Ich wusste genau, was die meinen.
Also es ist eine Platte, ich habe mir ungefähr rechteckig vorgestellt, wo in der Mitte halt der Totenkopf raufgesteckt wird. Auch alles weiß natürlich. So habe ich mir das...
Ja, das habe ich schon 1989
verstanden. Also eine Schallplatte habe ich noch nie gedacht.
Ich wusste nicht, was sie für eine Platte meinen.
Ich kann mir vorstellen, wie Benjamin im Park sitzt und denkt, was für eine Platte. Und die haben ihn alle bekloppt angeguckt.
Aber wir wollen es ja nicht zu reden.
Warum sagt jetzt eigentlich jemand, ich weiß nicht mehr, wer das von den drei sagt, wir müssen Maximilian informieren?
Auch überhaupt nicht
verstanden. Ganz einfach, weil Maximilian, der fleht ja fast am Ende, wenn der Koffer wieder auftaucht, weil er denkt, der wurde gestohlen, was Justus ihm ja erzählt, sollen sie sich doch bitte bei
mir... Aber das wäre mir doch erstmal egal.
Nein, aber Peter ist nämlich derjenige, der Anstand hat und sagt, Justus, du hast gelogen und du hast ihm versprochen, dass er den Koffer kriegt, wenn er wieder auftaucht. Und jetzt müssen wir ihn benachrichtigen. Hm. Wobei es eigentlich Schwachsinn, weil der Koffer war ja nie weg.
Aber er hat doch gelogen. Warum soll er jetzt so einen Ehrenkodex haben? Ja, wenn wir ihn wiederfinden, kriegst du ihn. Das ist ein bisschen merkwürdig.
Weil Peter Anstand hat. Darum geht's.
Okay, Peter findet Peter hätte gut. Auch einfach sagen können,
Gut, Justus, jetzt gehen wir mal wieder von Peters Charakter
aus. Wir wollen es nicht zerreden.
Nee, aber Peter vielleicht auch wieder denkt, ich will damit nichts zu tun haben, weil Peter will nie mit irgendwelchen Sachen was zu tun haben, dass er denkt, aber nicht vergessen, Maximilian Bescheid sagen, ne? Weg damit.
Ja, ich bin da trotzdem eher bei Olli, ich fand das total unpassend.
Ja, ich hab's in dem Moment auch nicht verstanden, wird ja auch gar nicht weiter thematisiert. Lassen wir es wirklich mal, führen wir es auf seinen Charakter zurück, dass er sich halt ein bisschen verpflichtet gefühlt hat, warum auch immer. Ich hab's in dem Moment halt nicht verstanden, weil schließlich ist es deren Koffer und die haben gar keine Verpflichtung gegenüber dem Maximilian.
Aber Peter ist derjenige, der schon am Anfang an probiert hat, Justus es auszureden, diesen scheiß Koffer zu kaufen.
Ja, ist richtig. Also da kann man sagen, okay, das ist ein bisschen konsequent, dass er sagen will, ich will das scheiß Ding loswerden.
Mhm.
Wir müssen Maximilian informieren.
Weil Peter bestimmt wieder Probleme sieht.
Ja, weil er weil ihm der Totenkopf wahrscheinlich schon nicht geheuer ist. Da denkt er vielleicht bloß weg damit.
Okay. Der wahrscheinlich echt ist.
Aber wir... Ja, die Zapfen hier passen genau rein.
Wir interpretieren aber auch viel zu viel rein.
Ja.
So, die nächste Szene, die ist sehr kurz.
Unheimliche Geigenmusik kam jetzt.
War das Geige?
Irgendwie sowas.
Ach so, ich weiß ja nicht, ich habe ja die neue Version auch kurz mal gehört, aber da schreibe ich mir jetzt nicht jedes Stück auf, weil ich habe die alte Version mehr gehört. Wir befinden uns in Justus Zimmer. Vorher sagt der Erzähler, dass die drei Detektive den ganzen Tag noch probiert haben, den Schädel zum Sprechen zu bringen, was ihnen nicht gelungen ist, was ich auch witzig fand. Was haben sie die ganze Zeit gemacht? Also,
die saßen davor, sprich, will Totenschädel einen Keks?
Na, wahrscheinlich irgendwo einen Knopf gesucht. Aber nach 3 Sekunden denkst du, gut, hier ist kein Knopf, was machen wir jetzt?
Was mich bloß wundert, was ja später aufgeklärt wird, ich möchte jetzt auch nicht so arg vorgreifen, weil der Podcast ist ja nicht dafür da, um nicht zu spoilern oder sowas.
Das ist eine uralte Folge, ich glaube, die können wir...
Ja, hat jeder schon gehört. Warum, da ist niemand auf die Idee gekommen, die Bodenplatte zu untersuchen.
Das stimmt, das ist wirklich
schwach. Das ist wirklich schwach für Detektive. Ja. Die nehmen komplett den Totenkopf fast auseinander, aber auf die Bodenplatte dazu gehört, sich die mal genauer anzugucken, ist keiner gekommen. Das finde ich auch ein bisschen unrealistisch bis bemerkenswert. Aber da kommen noch ganz viele andere Sachen.
Justus nimmt dann jedenfalls den Schädel mit in das Zimmer, legt es bei sich auf den Tisch und geht schlafen. Und dann mitten in der Nacht, dann kommt diese, was ist denn das, so eine Trommelmusik, ne?
Ja, ich habe auch das neue Spotify gehört, ich weiß
aber nicht. Aber das ist die Originalmusik.
Das ist die Originalmusik. Ja. Ich habe auf die Musik diesmal nicht so arg geachtet.
Die mag ich übrigens sehr.
Wirklich bei der neuen Version Musik?
Ja, natürlich. Ja. Musik auf jeden Fall sogar. Ich finde die sogar gut.
Da, aber wo so gepfiffen wird, oder?
Nee, das kam nicht. Das ist die Titelmusik. Bei der Folge ist sogar die gepfiffene Musik. Wir hatten aber diese 3 Fragezeichen-Synthesizer-Musik.
Ja, ich meine, der Schädel pfeift.
Ja, der Schädel. Ja, und im Hintergrund ist Musik. Bei beiden Versionen.
Aber der Schädel ist ja der pfeift.
Genau, das meinte ich. Nee, ich meinte nicht die Musik, ich meinte der Schädel pfeift.
Genau, der Schädel fängt jetzt nämlich an, mit Justus zu kommunizieren.
Er sagt genau genommen, Zeit ist gekommen zu reden, du musst morgen zur King Street 311. Codewort ist Sokrates. Und ich glaube, das ist er auch. Dann ist er auch schon wieder ruhig. Und Justus wundert sich.
Ja, Justus macht das Licht an, genau. Weil er denkt, irgendjemand versteckt sich in seinem Zimmer. Tante Mathilda zum Beispiel. Und dann hört der Schädel auf zu sprechen in dem Moment, wo er Licht anmacht.
Jetzt gebe ich zu, dass es unheimlich werden kann für die 3 Fragezeichen, oder für Justus zumindest. Die haben den Schädel untersucht, haben keine Technik gefunden, kein gar nichts.
Mhm.
Haben natürlich die Bodenplatte vergessen oder sowas. Lassen wir mal. Er sieht niemanden und fragt sich, wo kommt jetzt diese Stimme her? Das fände ich auch unheimlich, wenn ich nachts im Bett liegen würde, selbst ohne Totenschädel, und ich höre auf einmal eine Stimme.
Ich würde mir sowieso nicht in dem Alter einen Totenschädel mit ins Zimmer nehmen und den auf meinen Tisch legen.
Mir ist auch aufgefallen übrigens bei dem Sprecher, dass er sagt, dass die den Totenschädel, ich springe mal kurz zurück, den Totenschädel untersuchen und es auffällt, dass es ein Schädel ist wie jeder normale Totenschädel. So ungefähr sagt er das.
Mhm.
Also heißt es für mich, ist doch ein echter Totenschädel.
Ein handelsüblicher Totenschädel.
Ein echter.
Okay.
Wie man ihn auf jedem Friedhof bekommt.
Ja. In jedem Fanshop vom Friedhof.
So, es geht.
Und jetzt finde ich zum Beispiel gut, was wir auch schon offline kurz besprochen haben, dass es hier wirklich recht schnell von Szene zu Szene geht und hier kaum Langeweile aufkommt, weil jetzt fährt er auch direkt zu King Street 311, wie der Totenkopf ihm das befohlen hat.
Man könnte jetzt denken, dass Patrick so ein bisschen der Chauffeur ist von den drei Fragezeichen. In den Büchern wird übrigens immer erklärt, dass wenn Patrick irgendwelche Touren fährt für den Schrottplatz und da genau lang fährt, wo die Jungs hin müssen, dann nimmt er die ganz oft mit.
Weil da haben sie doch eigentlich schon Morten, oder?
Ja.
Der kommt ja schon in den Superpapagei
vor. Aber Morten, weiß ich nicht, wird auch nicht immer Zeit haben, aber das wird ja einfach nicht kommuniziert. In den ersten Folgen ist halt immer abwechselnd. Entweder sie fahren mit dem Rolls-Royce oder sie fahren bei Patrick und Kenneth mit. Genau, und sie fahren jetzt zu der genannten Adresse. Okay, einmal finde ich gut, dass Justus sagt, ich gehe alleine, weil Peter ihn fragt, ob er mitkommen kann. Und dann sagt er aber, ja, wenn was ist, schreie ich. Was ist, wenn die Typen ihm den Mund zuhalten? Aber ist egal, ich will es ja nicht zerreden.
Es ist für Kinder.
Ich muss jetzt sagen, du, Olli, hattest ja gesagt, dass Patrick eine merkwürdige Stimmlage hat. Und da ist mir auch aufgefallen, wie er sagt zu Justus, pass auf dich auf. Wie er es sagt und so, das war so wie so ein geistesgestörter, aggressiver.
Er quillt das so raus, ja, so, als wenn die Regisseurin gesagt hat, du musst hier einen Bösen spielen.
Ich habe aufgeschrieben, dass ich alle Synchronsprecher gut fand, außer ihn. Ich fand ihn ganz.
Genau, ihn fand ich auch nicht gut in dieser Folge.
Und dann wollte ich manchmal fragen, ist er immer so, aber anscheinend ja nicht.
Nee, also zum Beispiel bei Die bedrohte Ranch, die Folge kenne ich ja auch sehr gut, schon sehr oft gehört, da klingt er gut. Da klingt er nicht so gequält, da klingt er, ja.
Also, kann ich nicht so sagen. Ich finde, dass Patrick immer souverän klingt und immer gleich.
In der Folge finde ich es nicht.
Finde ich nicht. Ich finde, dass er das ganz normal,
also ich fand ihn total
sogar ein bisschen besorgt sagt, pass auf dich auf.
Wir wollen es nicht zerreden.
Ja, aber... pass auf dich auf.
Total laut und aggressiv, habe ich aufgeschrieben. Ja.
Gut,
wie fandet ihr dann den nächsten Sprecher?
Justus wird empfangen mit den Worten, kein Zimmer mehr frei.
Was willst du, Junge?
Kein Zimmer mehr frei.
Fand ich gut.
Das ist die beste Begegnung. Ja. Das ist die beste Begrüßung. So ist auch immer bei mir, wenn ich zum Döner gehe. Was willst du, Junge?
Kein Fleisch mehr da.
Genau so.
Ach, wir haben gar nicht gesagt, dass es ein Codewort gab. Losungswort.
Doch, habe ich gesagt.
Sehr schön, denn Justus sagt es jetzt,
Sokrates.
Ach, gar nicht Sokrates.
Kein Zimmer mehr frei, Sokrates. Ah, ach, du hast das Gratiszimmer.
Na, und dann wird dazu zu Goldern und da ist mir sofort aufgefallen, ich habe es wirklich chronologisch geschrieben und habe sofort aufgeschrieben, ist der Sprecher ein Mann?
Sehr gut, er hat es erkannt.
Hätte ich als Kind, habe ich glaube ich nicht erkannt.
Als Kind würde ich zugeben, hätte ich wahrscheinlich gedacht, das ist einfach nur eine Frau.
Wie heißt die eigentlich? Juana?
Juana. Ich wusste nicht, wie ich das aufschreiben sollte, deswegen habe ich immer...
Juana, ich glaube, das schreibt man im Spanischen mit J dann.
H und Juana.
Und weil ich politisch korrekt bin, habe ich mich geweigert, Zigeunerin zu schreiben. Ich habe Wahrsagerin jetzt immer
geschrieben. Finde ich gut, wollte ich auch sagen, zu dem ganzen Hörspiel, es kommt so oft noch Zigeuner vor. Nachher sagt auch Tante Mathilda, warum trefft ihr euch mit Zigeunern? Oder was habt ihr mit Zigeunern zu tun?
Aber es ist jetzt wieder dasselbe Problem. Es ist der Zeitgeist einfach.
Ich weiß, das ist ja nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, es ist eigentlich schon schlimm.
Aus heutiger Sicht. Okay, vielleicht fanden die das damals auch alle nicht so geil, aber es war halt, wie gesagt...
Dann gebe ich dir recht, es ist ja der Zeitgeist.
Genau, und lest dir doch mal zum Beispiel die Erstauflage von Pippi Langstrumpf im Takatuka-Land an.
Naja, die jetzt zensiert wurde sozusagen, genau, Arbeit und Knopf zum Beispiel.
Da ist ja verzeihe mir bitte, ich zitiere jetzt nur, da ist ja ihr Vater... Der Negerkönig vom Takatuka-Land.
Darf so nicht mehr hingeschrieben werden.
Richtig. Aber auf der anderen Seite ist es doch wieder so ein bisschen Zeitgeistverfälschung, oder? Wenn man eine kleine Fußnote schreiben würde, wir wissen, dass man das heute nicht mehr sagt, aber um im Kontext und im Original zu bleiben, haben wir die Originalbezeichnung gelassen, weil das damals so und so war.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und diese Diskussion hatte ich auch schon ganz oft auf Arbeit.
Mich nervt sowas auch, wenn die sowas immer entschärfen.
Teilweise kann ich es nachvollziehen. Ich bin eigentlich eher da auch so, zum Beispiel bei Jim Knopf. Da wird ja auch gesagt, Neger einmal.
Ja.
So. Und jetzt denke ich so eine Begriffe sollte man heutzutage nicht mehr benutzen, aber es ist der Zeitgeist. Ich finde es viel wichtiger, dass die Kinder vielleicht hören oder Jugendliche, es gab früher diese Wörter, aber erklärt wird, warum man die heute nicht mehr nutzt.
Exakt.
Weil sonst hört sich das für mich so an, oder die Kinder denken, es früher war alles gut. Was soll man denn noch zensieren? Wie früher der Krieg war oder Weißt du, was ich meine?
Aber in Western Zeit werden Indianer auch immer gleich dargestellt. Vielleicht bauen sie ab und zu noch Casinos, aber das ist ja auch eigentlich eine verpönte, rassistische Darstellung, dass Indianer immer die mit den Federhüten und bekloppt rumrennen.
Ist ja auch so. Deswegen.
Aber in Western darf das noch gezeigt werden.
Nein, deswegen ist es so heutzutage so in den Kitas und so, dass sich die Kinder nicht mehr als Indianer verkaufen.
Ernsthaft? Ja. Ist das so?
Ja. Und man sagt doch nicht mehr, Indianer sind heutzutage Native Americans.
Als was gehst du zum Fasching als Native American?
Du darfst oder solltest das nicht mehr heute so machen. So ist die moderne Pädagogik. Genauso wie mit Eskimos. Ja, es ist generell ein schwieriges Thema. Und zu deinen Fußnoten. Ich habe auch als Argument genannt, man kann ja dann zum Beispiel bei Pippi Langstrumpf oder so eine Fußnote hinschreiben.
Ja.
Jetzt ist aber die Sache, Eltern sollen das ja ihren Kindern dann vorlesen oder erklären. Was ist, wenn die Eltern das zum Beispiel gar nicht machen?
Weil sie es nicht möchten oder nicht dazu in der Lage
sind. Genau. So. Oder beim Hörspiel. Wie willst du das beim Hörspiel machen? Willst du die Fußnote direkt nach dem Wort vorlesen oder?
Ja, stimmt. Für ein Hörspiel ist das schwierig. Das glaube ich dir. Für ein Buch ist es immer einfacher.
Wie gesagt, ich habe auch eher der Meinung, nicht verfälschen, ruhig zeigen, was die Leute früher für eine Einstellung hatten, dass sie schlecht war, dass sie wirklich schlecht war, aber den Leuten erklärt, jetzt ist es anders, jetzt nutzt man das nicht.
Aber in dem Moment haben die Leute es doch zum größten Teil wahrscheinlich nicht als schlecht empfunden, sondern es war für die normal. Wenn aber dann sich Sachen entwickeln, weiß ich nicht, die Leute, die früher als Neger bezeichnet wurden, haben immer gesagt, wir möchten so nicht mehr genannt werden. Und dann haben sie sich erklärt und so, und dann wurde das dann irgendwann umgesetzt, dass man das eben nicht mehr sagt. Aber zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht die Aufklärung da oder man hat es nicht so gesehen.
Na gut, ich finde es jetzt auch ein bisschen kritisch, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind das Buch vorgelesen kriegt, so wie es damals war. Am nächsten Tag sind sie im Kindergarten, wollen Pippi Langstrumpf spielen und sagen dem farbigen Kind, was dort ist, und du bist der Negerkönig vom Takatuka-Land. Wenn es der Erzieher da hört, gibt es bestimmt ein Gespräch.
Nee, aber jetzt mal im Ernst, also das ist wieder sowas, uns fällt es natürlich auf und wir wissen ja, dass man das heutzutage nicht mehr sagt. Ja, und jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Wir kommen schon wieder zu weit von der Folge weg.
Na, ich find's gar nicht. Ich find's eigentlich gut, dass wir das ansprechen, weil ich mich immer frage, gibt es davon, ja, davon gibt's ja wahrscheinlich, die Neuauflage ist von wann?
Du meinst, wann sie die Hörspiele neu bearbeitet haben? Anfang, Mitte 90er. Es gibt aber eine Fünf-Freunde-Folge, da muss Olli mir jetzt helfen. Die heißt meiner Meinung nach Fünf Freunde und ein Zigeunermädchen.
Kenne ich nicht. Ich kenne nur Fünf Freunde im Nebel und da geht's auch um Zigeuner. Da sind auch Zigeuner, kommt da auch drin vor.
Aber die Folge Fünf Freunde und Zigeunermädchen heißt heute anders. Da haben sie den Titel geändert. Die heißt, glaube ich, irgendwie und die wilde Lola oder so.
Okay.
Jetzt ist jetzt ganz dünnes Eis, aber die Folge haben sie definitiv den Titel umbenannt. Das weiß ich.
Also statt Zigeunermädchen haben sie nach einer Hure benannt.
Okay. Ja. Nein, aber das zeigt dieses Beispiel, dass wenn sich genug Leute beschweren würden, bin ich mir richtig 100% sicher, dass sie das ändern würden.
Aber jetzt könnte man auch schon wieder diskutieren.
Ich bin nicht dafür, möchte ich nochmal sagen. Ich bin eher der Mensch, der sagt,
aufklären.
Alles zu lassen.
Ja,
aber wir können die Besprechung immer mal in einem anderen Format mal nachholen.
Genau.
Wir müssen mal hier ein bisschen zu Potte kommen. Denn wie Olli, glaube ich, oder Baby schon gesagt hat, ich weiß nicht, ihr seid für mich eins, ist Sokrates das Losungswort. Jetzt schickt dieser Typ, Lonzo heißt er, glaube ich, ne?
Lonzo.
Was auch witzig ist, er sagt, ich frag mal nach, ob Juana Zeit hat.
Herein! Nur geh schon rein! Ja, ist mir auch aufgefallen, er ist sehr ungeduldig, weil er wartet keine halbe Sekunde und sagt, warum geht der denn nicht rein? Ich werde hier verrückt. Das hat sich alles bei ihm innerhalb von einer halben Sekunde nachgespielt.
Sehr witzig, so wie, du gehst ins Restaurant, bestellst was und dann sagt der Kellner, ich frag mal nach, ob wir das noch haben. Und dann kommt er mit einer Tablette und drückt es dir ins Gesicht.
Ist schon. Yeah. Und frisst schon, hier. Ja, das war schon ein bisschen... Hier sagt auch Justus was Komisches. Weiß ich gar nicht, ich habe davor gar nichts aufgeschrieben, weil ich habe jetzt hier einfach geschrieben, dass sie Sokrates ansprechen und Juana sagt, Sokrates ist tot. Und dann sagt Justus, ja, das ist mir im Hinblick auf den Totenschädel schon klar. Das finde ich recht witzig in der Stelle, wie er das sagt.
Nee, ich finde, was ich viel witziger finde, ich habe das übrigens auch aufgeschrieben wie du.
Ja.
Das Losungswort ist Sokrates. Und sofort kommt, herein. So, und dann sagt Justus, Mr. Sokrates, schick mich. Und dann lacht er so, Sokrates ist tot. Also einerseits ist Sokrates das Losungswort, auf der anderen Seite, was willst du mit
Sokrates? Warum reden wir hier über ihn?
Ja, das beißt sich.
Sokrates ist tot. Ja, aber das ist das Codewort, du kleine Wahrsagerin, du.
Genau, sie befragt dann auch ihren Kristall.
Genau, dann sagt Justus noch, was für ein Kristall ist das? Ruhig. Oder was sagt sie? Irgendwie sagt sie, still, der Kristall muss sich konzentrieren.
Stört, genau, irgendwie so. Mhm. Ja, dann erzählt sie halt, sie sieht einen Koffer, sie sieht viele Männer.
Die den Koffer wollen.
Ein Mann, der Angst hat mit dem Anfangsbuchstaben G.
Im Namen, ja.
Im Namen. Denn der bittet um Hilfe. Dann sieht sie viel Geld.
Viel Geld.
Ja. Also, da freut sie sich. Ich muss dazu sagen, dass ich diese Performance super finde. Ich liebe diese Szene.
Ja, ich sag wirklich, ja? Es ist wirklich, oh, die Sprecher überbieten sich hier gegenseitig mit ihrer Leistung. Das ist
witzig, ich habe aufgeschrieben, so eine schlechte Sprecherin, schlechte Sprecherin, ganz schlecht geschauspielert, ist es ein Mann.
So, und das unterscheidet uns. Gut, Olli und ich, wir haben diese Folge beide schon sehr früh gehört, aber ich muss sagen, ich bevorzuge lieber diese Darbietung als in neueren Hörspielen, da wie zum Beispiel jetzt hier diese Kobold-Folge, wie die Frau da irgendwie ausrastet.
Du darfst nicht vergessen, dass ich jetzt dachte, es ist wirklich eine alte Wahrsagerin.
Aber dann ist doch gut.
Nein.
Weil es soll ja eine alte Wahrsagerin sein.
Bitte zu.
Ach, ich weiß, was er meint. Er denkt,
da habe ich mir so eine Stimme vorgestellt und nicht so ein geschauspielertes. Aber es ist ja dann doch gut, weil ich habe ja gemerkt, dass es geschauspielert ist.
Okay.
Das passt ja, wisst ihr, was ich meine?
Und ich glaube auch, dass, ich kann mir sogar vorstellen, dass Justus das sogar gemerkt hat, weil in dieser Branche Wahrsagereien und so Menschen sind alles irgendwie verkleidete komische Vögel. Dann kann es doch auch ein Mann sein. Ich glaube, das war Justus, wenn er es gemerkt hat, in dem Moment auch egal, ob das nur ein Mann oder eine verkleidete Frau ist. Nee, umgekehrt, eine Frau oder ein verkleideter Mann ist.
Man könnte jetzt kritisieren, ich tue es nicht, weil ich das nicht so sehe. Man könnte jetzt kritisieren, oh, da fehlt mir irgendwie so wabernde, unheimliche Musik. Justus könnte vielleicht ein bisschen mehr involviert sein. Haben so, was machen die da und so? Aber er wirkt da total kühl und so. Ja, was machst du da jetzt? Okay, alles klar.
Naja, er wollte halt wissen, was ist das für ein Kristall? Und er sagt, das ist doch scheißegal, das ist irgendein Requisit.
Wie gesagt, ich will das nicht kritisieren. So wie es gemacht ist, finde ich es persönlich super. Mhm. Ich mag das total.
Ich fand es auch gut gemacht, weil Justus ist selber zu sehr rationist oder zu rationell, um da jetzt zu sagen, oh, ich gehe hier voll auf, vor die Magie hier in dem Raum.
Aber jetzt stell dir vor, diese Szene würde jetzt 2019 erscheinen. Ich wette mit dir.
Das wäre wieder, ja.
Denn es wäre wirklich so, was machen Sie da? Und Kristall? Ich weiß ja auch nicht. Und dann würde Bob wahrscheinlich mit einem
Plätzchen. Dann wäre es eine super Szene. Weil die Essensszenen sind so gut.
Stimmt, wir hatten doch so eine Kristallszene jetzt. Kristallszene. Wir hatten doch so eine Wahrsagerszene beim Gaukler.
Beim Gaukler.
Ja, und da war so, $2 für jeden. Und gleich nochmal. Dann finde ich auch super den Übergang, weil jetzt steht...
Der Sprecher ist super, was der jetzt macht.
Peter Pasetti wirklich wieder in Höchstform. Er stellt dem Hörer 3 Fragen. Spricht die Wahrsagerin die Wahrheit? Wenn ja, woher hat sie diese Information? Und dann bezieht er sich halt auf den Kristall, weil er jetzt suggeriert nach dem Motto, vielleicht könnte es keine echte Wahrsagerin sein, dann müsste sie ja die Information aus anderer Quelle haben.
Und in dem Fall wäre der Kristall nur ein ordinäres Dekostück, sowas ähnliches sagt.
Ein apartes
Dekorat.
Und dann schmunzelt er.
Genau, das hört man richtig raus, das ist wirklich gut. Also dieser Sprecher vermisse ich wirklich.
Ich vermisse ihn auch sehr.
Thomas Fritsch kommt bei weitem nicht an ihn ran.
Er fragt, was meint ihr?
Genau, was meint ihr? Das ist das Wichtigste, haben wir vergessen, hat er recht.
Das sind wieder diese Fingerzeige,
die wir schon mal gesprochen haben. Was meint ihr? Diese Wand, die wieder durchbrochen wird zum Hörer, finde ich sehr, sehr gut. Fast Gänsehaut-Moment.
Für Kinder gut, jetzt als Erwachsener finde ich es doof.
Aber warum findest du das doof?
Weil ich das ganz selten gut finde, wenn diese Wand durchbrochen wird.
Ich liebe das. Ich finde das gut. Ich finde das auch im Fernsehen gut.
Oh. Also wir brauchen das jetzt nicht wiederholen. Entschuldige bitte.
Ja.
Sage ich jetzt zu ihm. Wir haben darüber schon mal gesprochen, dass diese Fingerzeige aus den Büchern übernommen wurde. Das brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Und die das damals einfach alles in den ersten 15 Folgen übernommen haben. Und
aber findest du es auch in Büchern doof, wenn du als Leser...
Hatte er gesagt, wird,
weil das einfach... Finde ich auch, weiß ich nicht, wir haben so eine Fälle bei Stephen King, wir haben so eine Fälle, also ich kann fast nur Negativbeispiele nennen, weil das dann für mich ist es immer so Märchen, Illusion. Und wenn ich direkt angesprochen werde, ist das für mich kaputt. Aber das ist wahrscheinlich mein persönliches... Ding.
Ja, aber man muss auch sagen, sowas kommt ja nicht in jedem Kinderhörspiel vor. Ich rede jetzt nicht von, nein, pass auf, bei Bibi Blocksberg ist es was anderes, da sagt der Erzähler, hallo, wie geht's euch? Und, ich bin hier wieder bei Blocksbergs und was macht Bibi denn da? Und fässt sie sich etwa in den Schritt?
Nee. Thomas.
Nee, stell dir vor, Er ist ja immer und überall da, der Erzähler, ja?
Auf sowas muss
man. Meinst du, er müsste das ja alles mitkriegen?
Bibi Blocksberg, du kleine Hexe. Heute bin ich ja sehr beschwingt. Oh, hallo. Ich habe gar nicht bemerkt, dass ihr schon hier seid. Wie geht's denn so? Gut? Ja, danke, mir auch. Und jetzt, ja, jetzt wollen wir mal anfangen. Bibi liegt also in der Hängematte und hat rote Backen. Aber nicht vor Hitze. Sie ist ja im Schatten.
Also mir persönlich...
Wie heißt nochmal der Sprecher von Kiosk, von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg?
Joachim Notke.
Oh, großartig. Ich liebe diese Stimme. Auch schon tot wahrscheinlich.
Seit 1998 gestorben.
Das ist seit 20 Jahren, okay.
Wir kommen jetzt zur nächsten Szene, die wieder auf dem Schrottplatz spielt. Patrick fährt Justus und Peter wieder nach Hause. Also er lässt sie auf dem Schrottplatz raus.
Und Bob hat einen Brief gefunden.
Genau, und der kommt jetzt angedackelt und sagt, hier habe ich in dem Koffer gefunden.
Und der ist an Gulliver gerichtet. Ist der Name Gulliver eigentlich schon irgendwann gefallen in diesem
Hörspiel? Schon öfter, Gulliver.
Gulliver. Er ist an Gulliver gerichtet und kommt offensichtlich aus dem Knast. Von Spike.
Jetzt lesen sie diesen Brief vor. Und jetzt wird erzählt...
Oh Gott, also Spike ist, kann ich eigentlich ganz gut zusammenfassen. Spike ist auf der Krankenstation, macht es wohl nicht mehr lange. Hier ist noch eins wichtig.
Ich würde den Brief gerne vorlesen.
Achso, Thomas möchte den... Also das ist ein alter Streber.
Landesstrafanstalt, Krankenstation, 17. Juli. Lieber Gulliver, dein alter Freund und Zellengenosse Spike Needy möchte sich mal wieder kurz bei dir melden. Ich bin im Krankenrevier und ich mache es wohl nicht mehr lange. Es kann 5 Tage gehen oder 3 Wochen, vielleicht auch noch 2 Monate. Das können die Ärzte nicht genau sagen. Auf alle Fälle ist es Zeit zum Abschied nehmen. Wenn du mal nach Chicago kommst, dann schau bei meinem Vetter Danny Street rein. Grüß ihn von mir. Ich hätte gern noch mehr geschrieben, aber ich schaffe es nicht. Dein Freund Spike.
Ich möchte schon, dass du richtig zitierst, wenn du sowas vorliest. Du hast eben gesagt, ich mache es nicht mehr lange. Da steht, ich mache es nicht mehr lang.
Okay, das war jetzt...
Nein, ich sage es deshalb, du kennst die Leute nicht aus dem Forum.
Nee, du hast vollkommen recht, vor allem hat Thomas mich so rabiat unterbrochen mit diesem, was du gerade im Internet da gefunden hast, dass man jetzt dann schon doch sehr genau sein darf. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Grundstimmung heute total mag. Ja,
und jetzt wird irgendwie gesagt, ich habe mir das so komisch aufgeschrieben, Gulliver Gefängnis wegen Wahrsageanzeige.
Ach so, genau. Weil er war ja selber, hat sich selber auch als Wahrsager versucht und hat da so arg versagt, wird da sogar gesagt. Als Wahrsager wird gesagt, dass er versagt, dass ihn die Klienten so angezeigt haben und ihn somit sogar in den Knast gebracht haben. Genau. Wie sowas, ob sowas heute noch möglich ist, habe ich mich tatsächlich gefragt, ob Wahrsagen, ob das wirklich so ist, dass wenn ich zum Wahrsager gehe und der sagt mir was und ich reagiere darauf und sage, Mensch, ich werde ja morgen reich, also kann ich heute mein Geld ausgeben, dass ich den dann, ja, aber nee, ich habe mich das gefragt aus Interesse. Ihr labert hier den ganzen Zeit über jeden Mist und ich habe mich hier einfach mal aus Interesse gefragt, ob das möglich wäre.
Wenn der Wahrsager sagt, sie sterben morgen, sie müssen 20 Kilo Tabletten essen.
Gut, was hätte Gulliver davon gehabt, so eine Botschaften an die Leute
zu bringen? Weil er die Tabletten verkauft hätte.
Ach so.
Ich möchte nochmal, ihr lasst so lustige Sachen aus heute, weil Bob erzählt das, ja. Bob erzählt das und sagt den beiden Kollegen, warum er es erzählt, das finde ich witzig. Er sagt den beiden Kollegen, er hat es gemacht, weil er in der Abteilung Recherchen und Archiv ist.
Gut, finde ich jetzt nicht so witzig,
weil ich
weiß seit 3 Jahrzehnten, dass er Recherchen
und Archiv macht. Achso, und das wissen seine beiden Kollegen nicht.
Na Moment mal. In welchem Zusammenhang sagt er das denn nochmal? Er sagt es doch
Bob nicht. Bob erzählt, Gulliver saß im Kittchen. Bob erzählt den beiden, dass er die Abteilung Recherche und Archiv hat.
Weil sie Woher
weißt du das denn?
Weil Bob erinnert der sich. Und daran. Er sagt es so ein bisschen sarkastisch, hallo, weil ich vielleicht hier Recherche und Archiv mache. So musst du das sehen.
Genauso ist es gemeint. Du verstehst es.
Also wir überspringen hier die lustigsten Sachen, ja?
Ich habe königlich gelacht.
Ja. Das ist so traurig mit euch, wirklich.
So, jetzt Benjamin, du bist freiwillig heute hier.
Sie untersuchen den Brief, dann fotokopieren sie ihn und legen ihn zurück in den Koffer. Frage. Warum legen sie ihn eigentlich zurück in den Koffer?
Ich verstehe, das habe ich mir auch hier irgendwo notiert. Warum legen die den zurück in den Koffer? Macht es Sinn? Wollt ihr den Koffer doch wieder jemandem zurückgeben? Nee, stimmt, die wollen noch in Kürze.
Damit die Bösen ihn finden.
Damit die Bösen den Brief finden?
Irgendwann mal.
Das macht doch auch keinen Sinn.
Also im Brief steht nichts da drin, dass irgendwo Geld versteckt ist oder so und deshalb beschließen sie, dass sie den Brief genauer untersuchen, ob da eine Geheimbotschaft.
Aber
steckt.
Du bist jetzt ein bisschen zu schnell, weil bis jetzt geht's ja noch nicht um Geld. Das kommt ja noch, weil du gerade meinst, im Brief steht nichts von Geld. Es geht ja später um Geld, aber das wissen sie ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Ja, Benjamin hat jetzt auch gar nichts dagegen gesagt.
Er meinte, weil in dem Brief nichts über Geld steht, legen sie ihn zurück. So habe ich es gerade verstanden.
Peter bemerkt, im Brief steht nichts von Geld.
Das hast du da?
Hä, das gefällt mir aber auch gerade nicht ein, dass da irgendwie schon überhaupt die Rede von Geld war.
Sie haben den Brief gefunden, sie können mit dem Brief nichts anfangen. Sie untersuchen den sogar noch, ob da irgendwo welche Geheimbotschaften sind. Dann sagen sie, okay, dann machen wir eine Kopie und legen ihn wieder zurück.
Die Kopie verstehe ich auch nicht ganz, weil sie hätten einfach den Brief behalten können.
Aber wieso kontrollieren sie denn den Brief?
Stimmt,
nach einer Geheimbotschaft?
Jetzt wird's entspannt, pass mal auf.
Okay, jetzt wird's nämlich interessant, denn Tante Mathilda ist außer sich und kommt mit dem Totenkopf in der Hand auf die drei Detektive zu.
Richtig. Und sie ist dabei so, Justus, Jonas, schreit sie immer. Und Justus ist mir so, ja, Tante Mathilda. Und dann erzählt sie, also erstmal will sie, dass Justus ihr den Totenkopf abnimmt. Und er will wissen, wo hast du den und warum läufst du mit dem rum? Sie ist in Justus' Zimmer gegangen, um aufzuräumen. Und dann führt sie anscheinend Selbstgespräche, weil sie erzählt, dass sie zu dem Totenkopf gesagt hat, du hässliches Biest, ich weiß nicht, woher der Justus dich hat, aber hier bei mir wirst du keine Sonne sehen, ich werd dafür sorgen, dass du bald weg bist. Und dann hat der Schädel Buh gemacht.
Und dann machen sie sich auch ein bisschen über Tante Mathilda lustig und wiederholen nochmal, der Schädel hat Buh gerufen.
Ja, finde ich aber gut, weil das ist so halt so Kinder. Kinder reagieren so.
Das Blöde ist natürlich jetzt, Mathilda will, dass der Koffer und dieses hässliche Ding verschwinden.
Na, ganz kurz noch eine Sache zu dem, mit dem, dass der Schädel spricht. Sie verarschen ja Mathilda schon, denn sie wissen ja, dass der Schädel spricht, weil Justus wird ja bestimmt seinen Kollegen erzählt haben, heute Nacht hat der Schädel zu mir gesprochen. Für die ist es ja nichts Neues.
Ne? Ja, richtig.
Und deswegen ist ja witzig, dass er so, hat Buh gemacht. Und dann erklärt er, glaube ich, sogar auch noch, dass er früher einem Künstler, einem Zauberer gehört hat.
Aber Mathilda, es ist auch kein bisschen unangenehm, den dreien zu erzählen, dass ich nenne es jetzt einfach mal so ein Plastikding, mit ihr gesprochen hat. Das ist also nicht, dass sie so denkt, oh Gott, die halten mich doch für verrückt, wenn ich denen das erzähle. Nein, sie erzählt es, der hat Buh zu mir gerufen. Nein, ich nehme keine Drogen.
Okay, aber man darf auch nicht vergessen, sie ist ja, weiß ich nicht, in der Familie teilt man doch sowas, oder?
Ja, okay, aber dann vielleicht nicht so, der hätte ja sagen können, ja, ich weiß, das klingt dämlich, aber der Totenschädel hat Buh zu mir gerufen. Wisst ihr irgendwas darüber?
Aber es ist ja ihr Temperament und einfach...
Ja, das ist ja auch erlaubt und das ist ja für Kinder, ich finde das ja auch in Ordnung.
Das ist immer die beste Ausrede, das ist für Kinder. Genau, sie will, dass der Schädel und der Koffer vom Schrottplatz verschwinden. Und jetzt kommt wieder Maximilian der Magier.
Ja, ja? Ganz kurz sammeln. Ich bin selber ein bisschen schockiert gerade.
Ja.
Wo waren wir denn hier? Hässliche Ding. Mathilda will, dass er verschwindet. Und Maximilian kommt und kauft den Koffer für $1 ab.
So enttäuscht. Aber finde ich eigentlich ganz witzig, dass Justus, weil er will ihm ja wieder $100 in die Hand drücken. Und Justus sagt, ich will nicht mehr, als ich bezahlt habe. Und dann wird er gleich so... Da ist der wieder unheimlich so, warum habt ihr das rausgenommen?
Ich sag, na, dann gib mir doch den 100er, du undankbares Stück Dreck.
Was ich wieder viel witziger finde, ist, sie kriegen jetzt $1 und dann sagt er, und jetzt helft mir, den zum Wagen zu bringen.
Ja, das ist eigentlich alles ein bisschen dreist.
Ja,
also den Unfall, der gleich passiert, den hat er verdient. Aber auch wieder so ein Ding, was vielleicht Benjamin kritisiert. Mathilda sagt, das Ding muss verschwinden und schon kommt auch ein Interessent auf den Schrottplatz, was man vielleicht auch hätte ein bisschen später, ein bisschen
das ist, das
dieses...
Ist wieder dieses, ich spreche das immer falsch aus, Deus Ex Machina.
Sagen wir mal, die Akteure geben sich ja die Klinke in die Hand.
Was ich aber gut finde, man merkt richtig Justus seine Enttäuschung an, weil er sagt so, naja, jetzt ist das Abenteuer Künstlerkoffer vorbei und also er ist richtig, richtig enttäuscht. Das finde ich aber sehr gut von ihm dargeboten und in dem Moment hört man Reifen quietschen. Und einen großen Knall.
Und die drei beschreiben auch, was gerade passiert. Er wird nämlich abgedrängt und fährt gegen einen Baum. Und die Männer aus dem Auto, anstatt ihm zu helfen, gehen an den Kofferraum und stehlen den Koffer.
Genau, Mr. Maximilian ist jetzt schwer verletzt. Der hat den Unfall gebaut. Die drei Detektive rufen die Feuerwehr und die Polizei und Krankenwagen und so weiter und so fort.
Keine Atmosphäre gibt es da,
fand ich. Doch, ich fand, ganz ehrlich, fand ich als Kind immer krass.
Echt?
Ja, fand ich als Kind immer, dachte ich so, oh Gott, der ist jetzt tot. Hat mir das Beispiel suggeriert, da ist gerade was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und weil ich diese Erinnerung noch abgespeichert habe, finde ich diese Szene aus heutiger Sicht immer noch unangenehm. Ja,
das ist bei uns, bei eigentlich allen Folgen so, die wir als Kind schon gehört haben, dass alles irgendwie bei uns schon abgespeichert ist und Benny ist der Einzige, der das hier unvoreingenommen
bekommt. Aber dann ist es ja cool, dass es als Kind diese Auswirkungen
hat. Ja, das macht es auf jeden Fall. Hatte sie definitiv auf mich. Ich fand das immer krass. Und ich kann es verstehen, wenn du sagst, für dich hat es keine Atmosphäre, aber Man könnte jetzt wieder analysieren, ja, das Quietschen und der Aufprall ist ein bisschen billig. Aber ich finde es sehr gut gelöst für das, was es ist.
Ja. Und es kommt tragische Musik.
Genau, die hat auch als Kind mal ihre Wirkung bei mir
erzielt. Die war gut.
Der Mr. Maximilian ist laut Erzähler so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss. Jetzt erscheint Kommissar Reynolds, den Benjamin bis hierhin noch nicht kannte, anhand der Hörspiele, die wir bis jetzt besprochen haben.
Ich habe mich immer gefragt, der Kommissar hat sich doch ganz anders angehört, aber das war ein Polizist.
Das war Cotter, den du wahrscheinlich hast. Wir hatten bis jetzt immer nur Fälle mit Inspektor Cotter. Ah. Das hier ist Kommissar Reynolds, der in den ersten... Stimmt gar nicht, wir hatten schon eine Folge mit Kommissar Reynolds, die Gockelfolge. Aber da war ein anderer Sprecher. Hierbei handelt es sich um Horst Frank. Horst Frank, woher kennst du den? Hast du früher die Serie Tim Thaler geguckt?
Nein.
Du hast nie Tim Thaler gesehen? Gut, dann brauchen wir nicht weitersprechen.
Gut, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Ja, macht's gut. Olli, hast du Tim Thaler geguckt?
Ist doch das, wo der sein Lachen verkauft, oder?
Richtig.
Hab ich nie gesehen.
Und der war... Sag mal, bin ich der Einzige, der früher Fernsehen geguckt hat?
Ja, wahrscheinlich.
Wir waren draußen beim Spielen. Naja, und Olli und so, wir hatten ja Tele5 RTL 2 Kabelkanal.
Genau. Das war diese große Zeit der ZDF-Weihnachtsmehrteiler.
Die große Zeit von ZDF.
Du hast wirklich viel vom Fernseher verbracht.
Eigentlich wollte ich mit euch sprechen, dass ich Tim Thaler immer gehasst habe, die Serie.
Okay.
Weil ich... Um es abzukürzen, Horst.
Danke.
Horst Frank spielte da den Baron, der Tim Thaler das Lachen abkauft.
So, Kommissar Reynolds erfährt die ganze Story und nimmt die Kopie vom Brief mit. Mehr, muss man noch mehr zu dieser Szene sagen? Ach so, doch. Er packt den Brief ein und verschwindet und wünscht dann so ein ganz komisches Guten Tag. Das ist mir noch aufgefallen, dass er so ganz komisch die drei Fragezeichen verabschiedet beim Gehen.
Guten Tag.
Und am nächsten Tag ruft, wer sagt, macht ihr nicht mehr mit? Du mal so eine Frage.
Na, alles, was ich bisher sage, ist ja immer falsch und dann stelle ich es richtig. Also ich schaue dann nach und es stimmt.
Habe ich schon erwähnt, dass ich die Grundstimmung heute mag?
So, nächster Tag. Hauptkommissar ruft an.
Genau.
So, und jetzt habe ich aufgeschrieben, das ist lustig, Kommissar ist der bessere Bob. Denn er hat...
Was?
Ja, ich habe auch gesagt, der Kommissar ist der bessere Bob, weil der hat so viel Sachen rausrecherchiert.
Okay, darf ich mal eine Sache sagen? Er ist Polizist,
er arbeitet
Kommissar.
In einem Department, wo so, er... Ihr beide küsst euch, ihr streitet
wir
euch.
Haben Moment mal.
Jetzt mache ich mal einen Scherz hier, ja, dass er der bessere Bob ist und ihr regt euch.
Na, das fand ich sehr lustig, diesen Satz, dass er der bessere Bob
ja,
ist.
Ja, das ist schon
aber worauf du jetzt hinaus willst und ich weiß, dass du das ernst meinst. Dass du nämlich,
es ist ein Kinderhörspiel.
Dass du die schwachen Recherchen von Bob nämlich ja, aber das kritisierst.
Guck doch mal, das wäre doch so. Ich gehe jetzt ins Krankenhaus und dann sag ich zum Beispiel, der Doktor ist der bessere Arzt als ich.
Ja, weil ich dir letztes Mal das Pflaster nicht richtig drauf gemacht habe.
Ja, irgendwie sowas.
Ihr lässt mich einfach nicht aus.
Gut, dann rede jetzt bitte den Mist aus.
So. Also, der Kommissar scheint der bessere Bob zu sein. Denn er. Das gibt's da nicht.
Ja, das ist ein witziger Satz, Benjamin. Wirklich. Ja. Hast du auch sehr schön formuliert. Gefällt mir schon mal. Jetzt möchte ich aber noch wissen, worauf du genau hinaus
willst. Also er erzählt, dass Spike ein Bankräuber ist und so, was und $50,000 gestohlen hat, was ja noch nicht so interessant ist. Aber ich finde witzig, dass er den Sprachfehler nachmacht. Und zwar nicht, dass er sagt, er lispelt oder so, sondern.
Er lispelt ja auch nicht. Das ist kein Lispeln.
Was hat er stößt mit der Zunge.
Ja, er sagt S mit Z.
Er stößt mit der Zunge vorne an.
Ja, aber da klingt das S dann wie ein F und das ist nicht Lispeln.
Der Kommissar erzählt es falsch.
Ja.
Im weiteren Verlauf des Hörspiels ist ein guter
Einwand. Danke, Thomas.
Danke, dass du es auch sagst, weil sonst hätte es wieder geheißen, Thomas, was dir immer so alles auffällt. Das hat mich schon als Kind gestört, weil später wird ja das S zu einem F, aber so wie der Kommissar sagt, ist es falsch.
Genau, und der Kommissar tut so, nämlich als ob der lispelt.
Warum ist er dann der bessere Bob?
Okay, da habe ich nicht richtig zugehört.
Nee, weil ich warte immer noch auf die Auslösung.
Ich möchte mich erstmal bei Benjamin entschuldigen.
Danke, weil ich witzig finde, dass er das genauso erklärt.
Aber ich sagen muss, sein Vater ist ja auch Journalist und das mit dem Bankraub hätte man vielleicht mit etwas mehr Recherche vielleicht noch. Aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Also
das war doch nur ein humorvoller Kommentar von mir, dass er der bessere Bob ist. Überhaupt. Ich hab danach auch geschrieben, er ist auch der bessere Jonas, weil er gleich so...
Und die beste Tante Mathilda.
Wir brauchen so eine Lampe, die eingeschaltet wird, wenn jemand einen Witz macht.
Oh, das war, wer jetzt hätte das echt viel gerettet. Ja. Vorhin vor allem. Aber lass uns das nicht zerreden.
Darf ich weiterreden?
Also nein,
Er scheint auch der bessere Jonas zu sein, weil er kombiniert, dass das Geld in Los Angeles oder in Chicago sein muss, weil er bei seiner Schwester gewohnt hat.
Gut, deswegen muss es aber in meinen Augen noch lange nicht nur in Chicago oder in L.A. sein, wenn ich Geld irgendwo verstecken
möchte. Danke, deswegen sage ich ja, er ist der bessere Jonas.
Ja, aber ich verstehe, dass du einen Gag machen wolltest, aber ein Gag hat auch die Prämisse, lustig zu sein. Und ich finde das nicht witzig.
Also ich fand dieses, er ist der bessere Bob, da haben wir alle herzlich gelacht, war eine super Stelle. Dann, ach, verliert sich das ein bisschen.
Ja, der Ansatz war ja nicht schlecht. Das Grundgerüst hast du ja gebaut.
Ihr versteht das nicht. Justus Jonas kombiniert sonst so unlogische Sachen zu was Logischem zusammen. Und jetzt hat der Kommissar von was total Unlogischen zusammengebastelt. Ja, das Geld kann ja nur da sein.
Genau.
Versteht ihr das
jetzt? Jetzt verstehe ich, dass er der Jonas ist, weil er...
Endlich.
Besonders, weil es in den neueren Folgen, die wir... Neueren, sage ich bewusst, auch schon 20 Jahre her, da ist es wirklich, da haben wir sehr viel diese Unlogik, die Justus da zusammenfügt, kritisiert.
Jetzt muss ich noch Witze jetzt erklären.
Jetzt kann ich es verstehen.
Jetzt muss ich Witze erklären.
Wir sind wirklich am Tiefpunkt der Podcast-Karriere angekommen.
Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass eigentlich die Folge jetzt erst richtig losgeht? Jetzt werden ja immer ein paar Hintergrundinformationen erklärt. Der Kommissar hat über Spike Neely sich informiert. Er war der Zellengenosse von Gulliver und er hat einen Banküberfall begangen in Chicago, soweit ich weiß, hat dabei $50.000 erbeutet. Einen Monat später hat man ihn in Chicago festgenommen. Ach nee, in L.A. hat er, glaube ich, die Bank überfallen, oder?
Ich weiß hier nicht notiert.
Ist egal, man hat ihn jedenfalls in Chicago festgenommen. Vom Geld fehlte aber jede Spur.
Und Spike ist jetzt tot.
Ja, dazu kommen wir später. Jedenfalls konnte man ihn fassen, weil einem Bankangestellten der Sprachfehler aufgefallen ist, den Benjamin ja schon erwähnt hat. Dann erklärt der Kommissar, wie sich dieser Sprachfehler äußert. Er erklärt es aber falsch. Und die Polizei vermutet das Geld, von dem ja immer noch jede Spur fehlt, entweder in Chicago oder in L.A. Ja,
dass Kommissar Reynolds diesen Sprachfehler falsch beschreibt, finde ich aber auch wieder authentisch, weil vielleicht hat er es selber auch falsch verstanden.
Ja.
Bei der Sache. Das kann durchaus realistische Komponente sein. Finde ich gut. Und dann sagt er selber nochmal, wo ich mir echt an den Kopf fassen muss, als Kind noch nicht, aber jetzt schon, und Danny Street, den gibt es nicht. Ich meine... Das Street, dass man vielleicht denken kann, Mensch, vielleicht ist da ein kleiner Hinweis drin, dass hier eine Straße gemeint ist, aber damit haben dann die Recherchen für Comics Reynolds geendet. Eine Danny Street gibt es nicht.
Ja, aber das ist ja wieder so ein Stilmittel, dass halt die Detektive den Erwachsenen überlegen sind. Hier werden ja die Erwachsenen immer so ein bisschen dumm.
Na, dafür hat aber Comics Reynolds schon viel ausgepackt.
Na, er ist ja hier einfach, er ist ja ein Verbündeter, der Detektive, ja, der jetzt die Jungs mit Informationen versorgt. Weiterhin erzählt er auch, dass die Schwester von dem Spike Neely, von der wurde nämlich auch das Haus durchsucht. Da hat man die Beute aber auch nicht gefunden. Und er erwähnt noch weiterhin, dass von Gulliver jede Spur fehlt. Man weiß nicht, ob er noch am Leben ist oder so. Man geht aber davon aus, dass er noch noch lebendig ist. Und noch nicht tot.
Und so. Die waren die Detektive, dass die Gangster wohl den Koffer haben wollen.
Das ist auch so eine, die Stelle wird auch so ganz spannend gemacht, wo er nämlich sagt, dass die Gangster vermuten, dass es Hinweise dazu in diesem Koffer gibt und dass, wie sagt er das nochmal, das ist für mich irgendwie Grund, euch zu warnen. Und in dem Moment kommt auch spannende Musik.
Ja, klassische Musik. Das scheint wohl Originalmusik zu sein.
Ja, das ist die Originalmusik.
Wirklich
und
gut.
Und da hat man auch als Kind so ein bisschen Unbehagen an der Stelle. Daran kann ich mich noch erinnern.
Vielleicht noch ergänzend dazu, dass irgendwelche Gangster nämlich den Spike Neely verfolgt haben, um ihm die Beute abzuknöpfen. Und dass diese gleichen Gangster jetzt wohl den Maximilian den Koffer geklaut haben.
So. Dann beraten sich die drei Detektive. Peter will natürlich sie sofort aus dem Fall zurückziehen. Das ist wieder seine Charaktere, die sich da wieder in Front setzt. Obwohl er eigentlich, was wir ja schon mal festgestellt haben, bei so normalen, irdischen Sachen, sag ich mal, doch eher der Mutigere ist. Er eigentlich nur so bei Mysterien und so eher den Rückzieher macht. Dass er jetzt bei einer normalen Gangstergeschichte in Anführungsstrichen zurückzieht, ist jetzt ein bisschen... Gut, vielleicht hat er ein bisschen Angst um sein Leben, kann
ja sein. Zu dem Zeitpunkt der Serie aber schon wieder nachvollziehbar als in heutigen Fällen.
Zumal er ja auch viel jünger ist als jetzt in den neueren Fällen.
Genau.
Aber
das ist ja schon ziemlich harte Bandage, wenn einer mit seinem Auto abgedrängt und gegen einen Baum knallt.
Und auch Bob und Just sind sich nicht ganz wohl bei der Sache, wird ja hier noch erwähnt. Von daher ist es eigentlich alles gut.
So, und da gehen sie raus und sie einigen sich immer noch nicht. Und in dem Moment kommt Tante Mathilda an.
Zum dritten Mal. Wir haben ja schon festgestellt, dass diese Folge geht ja wirklich pam, 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 Schlag auf Schlag. Ne? Während sie jetzt noch eigentlich überlegen, ob sie den Fall weitermachen, wird ihnen diese Entscheidung ja jetzt quasi durch die Botschaft, die jetzt kommt, abgenommen. Also es geht ja jetzt ganz schnell.
Und jetzt kommt für mich das Kritische so ein bisschen, weil sie so sagt, Justus, was hast du mit Zigeunern zu tun? Und da, finde ich, werden Zigeuner, wenn man jetzt diesen Begriff benutzt, irgendwie ganz schön abgewertet.
Ja, aber wir erinnern uns, in der Gespensterschlossfolge kommen ja auch schon Zigeuner vor. Und da ist Mathilda ein bisschen milder. Da sagt sie, heute war eine Zigeunerin auf dem Hof und die hat dir eine Botschaft hinterlassen. Und sagt er dann, ja, die Botschaft war ganz krude, die war bestimmt nicht ganz richtig im Kopf. Da verklemmt sie sich aber diesen Kommentar mit irgendwie, ja, mit was für Leuten hängst du denn rum? Ja, ich weiß aber, was du meinst, dass Zigeuner jetzt so als, ne, wie so, kein guter Einfluss dargestellt
werden. Genau, so wäre ich.
Was ich allerdings bemerkenswert finde, dass die Zigeuner ihr eine Botschaft übermitteln, die sie sich offenbar auch nicht aufschreibt. Die Zigeuner sich aber darauf verlassen, dass er die an Justus oder an die drei Detektive Wort für Wort wiedergibt. Was sie hier zwar auch macht, ich finde aber die gesamte Szenerie da ein bisschen, ja, da kommen die Zigeuner, der ist nicht da, ja, dann sagen wir dir das und du gibst es dem weiter, finde ich.
Ja gut, wenn die so auftreten wie der Typ da in dem Haus, so, was willst du, Junge? Vielleicht sind die auch so gekommen, du da, du jetzt Nachricht weitergeben an den Jungen.
Ich hätte es wirklich gerne so gemacht, dass Mathilda halt kommt, da warten Zigeuner auf dich, die wollen dir was sagen. Und denn das wäre auch viel unheimlicher gewesen, wenn die das mit ihrer Stimmung sagen, anstatt Mathilda, die das hier einfach so wiedergibt.
Und die Nachricht?
Darf ich ganz kurz sagen? Ich habe ja schon gesagt, ich kenne das Buch nicht. Ich könnte mir vorstellen, im Buch, dass die den Zigeunern selber begegnen. Und dass das hier fürs Hörspiel wieder so ein bisschen zusammen gekürzt wurde.
Obwohl man hätte es auch kurz machen können, also es wäre nicht viel länger gewesen, sage ich mal. Und bei einer Folge von 45 Minuten wäre dafür auch noch Luft gewesen.
Wie lautet denn die Botschaft?
Die Botschaft lautet, in einem Teich voll hungriger Fische muss ein Frosch tüchtig springen, wenn er hinaus will.
Genau, damit kann Mathilda nichts anfangen.
Für Justus ist es, er versteht es als Aufforderung, an dem Fall dran zu bleiben.
Und ich wollte jetzt auch sagen, was ist eigentlich für eine Nachricht? Ich kann damit eigentlich auch nichts sagen.
Naja, gut, er ist gerade irgendwo voller Gangster und er muss sich ein bisschen Mühe geben, wenn er aus dem Fall raus will.
Genau, in Bezug genommen darauf, dass die Warnung, die ausgesprochen wurde und dass die Jungs sich immer noch beraten, wollen wir weitermachen oder nicht? Also im Prinzip kann man auch sagen, wenn du im Meer schwimmst und bist von Haien umzingelt, musst du ja auch ziemlich schnell schwimmen, um dem Ganzen zu entkommen.
Ja, die Nachricht habe ich schon verstanden, nur für die Jungs so, weiß ich nicht.
Aber das mag ich. Ich finde das so geheimnisvoll.
Nee, ist ja auch geheimnisvoll. Ist ja auch unheimlich.
Aber ich glaube, aus Sicht der Zigeuner hätte ich, wenn ich was überbringen oder jemandem etwas klar machen möchte, hätte ich das nicht in so eine Worte gehüllt.
Einen abgeschnittenen Finger von Mr. Maximilian.
Ja, das wäre deutlich gewesen. Das wäre auch, glaube ich, keine Aufforderung, an dem Fall dran zu bleiben.
Und jetzt beschließt Justus, dass sie an dem Fall weiter dranbleiben.
Der Paul, mault Peter auch noch. Er ist froh darüber.
Ja, er fragt nochmal nach, ist das dein Ernst? Man kennt ja Justus, wenn er was beschließt, dann wird das auch durchzogen.
Ja, mit Nachdruck nochmal sagt, du willst also wirklich weitermachen.
Aber wieder gut geschauspielert.
Das wirklich genial, in der ganzen Folge wirklich großartig von allen Sprechern.
Und sie wollen jetzt die Schwester von Spike Needy aussuchen.
Genau, sie fahren zu Mary Miller. Übrigens haben wir hier wieder Kehlau. Wie heißt sie mit Vornamen?
Marianne Kehlau.
Marianne Kehlau haben
es
wir wieder.
Das ist ihr erster Auftritt in einer Drei-Fragezeichen-Folge.
Und wo wir hier auch gerade bei großartigen Sprechern sind, führt sich das hier einfach weiter. Ich bin ja eh großer Fan von ihren Rollen und von ihrer Stimme. Von daher passt das wunderbar in dieses tolle Ensemble für diese Folge.
Denn die Schwester wohnt in einer älteren Gegend Hollywoods, wird uns vom Erzähler gesagt. Patrick fährt sie wieder hin. Und dann macht sie die Tür auf und dann weist sie die drei Fragezeichen erstmal ab mit dem Spruch, ja, wenn ihr Zeitungen und Zeitschriften verkauft, ich habe kein Interesse. Dann überreicht aber Justus ihnen die Visitenkarten, einmal die Visitenkarte von dem Unternehmen und einmal die Visitenkarte, die er irgendwann mal von Kommissar Reynolds erhalten hat. Da haben wir beide uns davon schon unterhalten. In älteren Folgen kommt es ganz oft vor, wenn die irgendwo nicht weiterkommen, haben die so einen Ausweis von der Polizei von Rocky Beach bekommen, quasi diese dann vorlegen und dass diejenigen sehen, da steht auch drauf, die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite. Also
zusammengefasst, da steht halt drin, dass sie ehrenamtliche Juniorassistenten und Mitarbeiter der Polizeidirektion Rocky Beach sind. Und dann steht noch dazu, die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite. In dem Moment habe ich mich gefragt, welche dritte Seite ist damit gemeint? Sie befürworten, dass Zeugen und Beteiligte mit denen sprechen und mithelfen können? Oder befürworten sie grundsätzlich, dass irgendwelche Zivilisten die Polizei unterstützen?
Ja, wie gesagt, das ist ja dann anscheinend der Freibrief.
Okay.
Wenn du irgendwelche guten Dienste oder so für die Polizei schon getan hast, und das tun sie ja mit ihrem Detektivunternehmen, dass sie quasi offiziell Erlaubnis haben, irgendwie mal Leute zu befragen oder sich am Tatort umzusehen, keine Ahnung.
Und auch noch kurz bemerkenswert zu diesem Ausweis, das ist für mich bei allen Folgen, die ich kenne, das erste Mal, dass sein Vorname genannt wird, weil da steht drunter Samuel Reynolds. Wird das noch irgendwo benannt?
Öfter.
Öfter, okay. Bin ein toller Fan.
Merkt man.
Und sie ist, die Mary Miller ist auch sehr beeindruckt davon und ist gleich sehr wohlwollend den Detektiven gegenüber. Und
lässt sie in die Wohnung. Und
bittet sie hinein.
Ich finde ganz toll, also ich muss sagen, das ist auch eine der stärksten Szenen vom ganzen Hörspiel, weil ich die auch sehr stimmungsvoll finde. Einmal durch die Klassikmusik, die im Hintergrund gespielt wird.
Habe ich auch aufgeschrieben, finde ich gut.
Wie Olli schon gesagt hat, die Marianne Kehlau, die hat es einfach drauf. Die hat halt wirklich so eine tolle, authentische Stimme. Also man nimmt sie einfach ab.
Man merkt einfach, dass ihr das Schauspielern wirklich im Blut liegt. Sie haut das da raus, als wenn... Ich glaube auch, die braucht gar nicht mehrere Aufnahmen. Die geht hin und hat so einen Spaß daran. Das ist sehr, sehr schön. Auch die Ängstliche damals in dem Ameisenmenschen, auch großartig.
Aber Letitia Redford.
Letitia Redford, genau. Großartig.
Na, Justus erzählt jedenfalls von den Geschehnissen rund um den Koffer, vermeidet es aber, den Totenkopf zu erwähnen. Und ich habe mich heute zum ersten Mal gefragt, beim Konsumieren des Hörspiels, wann war eigentlich dieser Banküberfall? Ich habe mich echt gefragt, wie lange ist das her? Wegen einer anderen Frage, zu der komme ich später. Ich möchte euch am Ende ein paar Fragen stellen zu dem Hörspiel. Mhm. Und habe immer so gedacht, ja, ist es jetzt ein halbes Jahr her? Es war das letzte Woche. Sie sagt jetzt, sie erinnert sich noch genau daran, vor 6 Jahren kam Spike Neely, ihr Bruder, sie besuchen. Und dann erzählt sie von diesem Besuch, dass ihr Bruder sehr nervös war, was ich darauf münze, dass er gerade die Bank überfallen hat. Und Spike half ihrem Ehemann, der... Warum lachst du?
Ich muss lachen, weil du gerade gesagt hast, wann war der Banküberfall? Ja. Ich glaube nur wegen dem Namen Gulliver. Gulliver. Mhm. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, das war im 16. Jahrhundert. Und dann kommt ja später, dann steht ja später da, dass er vielleicht noch lebt. Und dann dachte ich so, hä?
Ich finde das gerade ein bisschen witzig. Ich rede hier 2,5 Minuten und du schmunzelst die ganze Zeit.
Ja. Weil er gerade eine wilde Western-Geschichte im Kopf hatte.
Ja, nee, nicht wilde Western. Hier kennst du nicht Gullivers Reisen?
Ja. Doch.
Ich dachte, so spielt so in
der
Zeit.
Aber der ist es nicht, der Gulliver.
Aber das ist schon wieder so witzig. Bamin sitzt eine 3-4 Stunden im Park und denkt die ganze Zeit, na, das ist der hier aus Lilliput.
Also so Zauberer, yeah. Zigeuner werden genannt und so. Da hatte ich eine ganz andere Zeit.
Also Benjamin als Fantasy-Fan ist, glaube ich, voll aufgegangen in dieser Folge bei mir.
Ja, und dann höre ich, und dann lese ich auf einmal irgendwann.
Das war 6 Jahre her.
Ja, und höre dann 6 Jahre, lebt vielleicht noch, alles kaputt, ganze Immersion kaputt.
Du solltest vielleicht wirklich Fanfiction schreiben. Ja. Also weiter im Text. Der Ehemann von der Mrs. Miller verstarb jedenfalls.
Du warst gerade dabei gewesen, dass Spike ihm immer bei der Arbeit geholfen hat, weil der Ehemann von der Miss Miller, der war so selbstständiger Hausmeister, nenne ich es mal, der konnte vom Tapezieren, Klempner arbeiten, der hat also, war halt ein Allrounder und hat halt seine Dienste angeboten.
Genau.
Und der Spike, unter anderem, Tapezieren habe ich, glaube ich, gerade gesagt, und der Spike hat ihm halt bei der Arbeit geholfen in der Zeit, wo er da war.
Dann wurde der Mann aber krank und es war wohl so schlimm, die konnten ihn nicht mal mehr ins Krankenhaus bringen, der verstarb. Die Mrs. Miller dachte, jetzt bleibt mein Bruder, der Spike, bestimmt bei mir und unterstützt mich. Der hat dann aber noch vor der Beerdigung von dem Mann das Weite gesucht. Nicht aber, um noch vorher zu sagen, Schwesterchen, du wirst doch das Haus hier immer behalten, du wirst doch niemals wegziehen, oder? Oder?
Und dir ist noch vorher aufgefallen, dass der Sprachfehler stärker wurde.
Richtig, der war wohl durch seine Nervosität, genau, war der wohl sehr, sehr stark. Und sie sagt auch noch sogar, er hatte Angst vor den anderen Gaunern, die hinter dem Geld her sind.
Um diesen Sprachfehler nochmal zu verdeutlichen, hat sie hier auch ein Beispiel gegeben. Statt Sonne sagt er zum Beispiel Vonne. Also statt S wirklich immer ein klares F.
Gut, wir können ja hier ruhig spoilern. Jetzt habe ich eine Frage. Hat er vielleicht mit Absicht seinen Sprachfehler so ein bisschen doller betont, damit sie vielleicht Lunte riecht und merkt, was er mir damit sagen will?
Der Brief hätte dann aber auch an die Schwester gerichtet sein müssen.
Stimmt,
der Brief ist ja an Gulliver gerichtet.
Ja, da hast du recht. Das heißt, er wollte gar nicht, dass die Schwester irgendwie damit reingezogen wird.
Offensichtlich.
Also ich will jetzt nicht sagen, der wollte nicht, dass sie das Geld bekommt, sondern er wollte schon die Beute selber haben, aber er wollte bestimmt auch nicht, dass die Schwester irgendwie verhaftet wird oder bedroht wird, genau, von den Gangstern, ne? Jedenfalls, lustigerweise, hat sie das Haus trotzdem verkauft. Denn das Haus, in dem sich die drei Fragezeichen mit ihr befinden, ist nicht das Haus.
Das finde ich übrigens wieder witzig, dass die Polizei dieses Haus ja schon durchsucht hat, nicht mehr auf die Idee gekommen ist, mal nachzuhaken. Ist das eigentlich das Haus noch von damals?
Na, Moment, Moment.
Ich habe so verstanden, dass sie das Haus von damals durchsucht
haben. Genau, so habe ich es auch verstanden. Nicht das Haus, wo sie jetzt wohnt. Die waren schon damals in dem Haus, wo sie gewohnt hat. Und dann ist sie weggezogen, hat es verkauft. So habe ich das immer verstanden.
Weil Reynolds sagt es doch, als er die drei Fragezeichen anruft. Und da bin ich davon ausgegangen, dass in diesem Zuge der Ermittlungen, die das Haus nochmal durchsucht haben, sagt sie das nicht dann auch nochmal?
Nee, er sagt nur, was damals war.
Okay, dann bin ich da auf dem falschen Dampfer, wie allzu oft.
Man könnte jetzt sagen, Reynolds hätte ja den drei Detektiven verraten können. Übrigens, die wohnt aber da nicht mehr. Komm, wie bekommen sie eigentlich die Adresse raus? Wird das gesagt?
Moment mal, hast du recht. Die fahren zu der Adresse. Von wem haben sie denn die Adresse von der Miss Miller? Haben sie die Adresse von Reynolds nicht bekommen? Weil nee, das würde nämlich meine
ich These... Ich finde es jetzt nicht.
Das würde auch meine These unterstützen, dass Reynolds nämlich die Miss Miller an ihrer aktuellen Adresse besucht hat und da halt das Haus durchsucht
hat. Ich glaube, Reynolds hat da gar nichts mitgemacht. Der hat nur jetzt im Zuge von mit dem Unfall von Mr. Maximilian über den Gulliver und über den Spike Neely Nachforschungen betrieben und hat nur die Detektive in Kenntnis darüber gesetzt. Er selber ist nirgendwo hingefahren und hat recherchiert.
Ja, jetzt wollen die Detektive das Haus suchen.
Genau.
Und Patrick fährt sie hin zur 532 und merken, dass es die gar nicht mehr gibt. Also sie wollen zur 532 und die existiert nicht.
Manchester Street 532.
Natürlich, oder? Sie fahren ja zur Denville Street.
Sie fahren erstmal zur
Denville Street.
Ja.
Da hat sie früher gewohnt, sagt sie. Stimmt, also haben sie auch die falsche Adresse. Sie wissen ja gar nicht, wo sie jetzt wohnen. Dann waren wir jetzt alle ganz kurz auf dem falschen Dampfer.
Nee, es ging darum, wie haben die Adresse von ihr rausgefunden.
Hör mal, jetzt bin ich gerade... Das Haus wurde ja woanders hingepflanzt. Das Haus und das Haus von der Denville Street 523.
Achso, ihr fragt euch jetzt, kennen sie die Adresse von der Schwester jetzt?
Ja.
Das meint ihr.
Aber die haben sie, glaube ich, recherchiert.
Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich greife da hoffentlich auch nicht vor. Sie fahren jetzt zur Denville Street, erfahren dort, dass es das Haus nicht mehr gibt und sie fragen dort nach, dass es in der Manchester Street, das Haus wurde in die Manchester Street versetzt. Ja. Da sagt Patrick, da kann ich heute nicht mehr hinfahren, dann fahren wir morgen dahin. Dann sind sie doch am nächsten Tag dahin gefahren und in der Manchester Street an diesem Haus haben sie doch die Miss Miller angetroffen.
Nein, Miss Miller kommt nicht mehr vor in dem Hörspiel. Das ist jetzt vorbei. Miss Miller hat gesagt, ich habe früher in der Denville Street gewohnt.
Ach so, jetzt
und damit ist die raus aus der Nummer.
Musst du alles rausschneiden? Ich bin nämlich komplett gerade falsch gelaufen hier.
Nee, dann stehe ich wieder besser da, noch besser.
Das ist gut.
Pass auf, wir reden lieber über was anderes. Also sie finden das Haus ja nicht an. Da ist jetzt irgendwie ein Wohnkomplex hingepflanzt worden. Und das Haus mit der 532 fehlt. Jetzt kommt wieder eine super Szene. Wirklich, meine ich ernst. Justus steigt aus und fragt einen Mann, der die Straße fegt, die sie als Hausmeister identifizieren. Man hört auch im Hintergrund so das Geräusch von einem Besen und dann geht Justus zu dem hin. Auf jeden Fall fragt Justus den Mann, der die Straße fegt, wo das Haus mit 532 steht. Und der antwortet so ganz trocken: Ist nicht hier.
Und dann kommt Justus noch ein bisschen Neumann-Klug. Ja, das sehe ich. Also eine großartige Szene an sich.
Da stell ich mir wirklich vor, so ein Typ in so einem...
Blaumann?
So ein Blaumann, genau, mit so einer Kippe im Mund, so eine Schirmmütze und so ganz so apathisch. Hallo, ist nicht hier.
Vor allem guckt die dabei nicht mehr an, macht weiter seinen Besenkram da.
Ja.
Fegen nennt man das, glaube ich.
Aber er verrät ihm dann, dass das Haus in die Manchester Street gebracht wurde.
Muss man sagen, für die, die es nicht wissen... Die Häuser in Amerika hatten meistens keinen Keller oder sowas gehabt. Die konnte man wirklich auf dem LKW laden und woanders hin transportieren.
So endet übrigens die letzte Folge von Hör mal, wer da hämmert.
Echt?
Ja, die ziehen mit dem ganzen Haus um.
Ich habe die letzte Folge Hör mal, wer da hämmert doch gesehen. Ne, dann muss ich mir die nochmal angucken. Aber das ist eine andere Folge.
Jetzt kommt eine ziemlich lange Synthesizer-Musik. Ich beschwere mich ja ganz oft, dass die Musik immer so kurz ist. Und die ist relativ lang. Fand ich gut. Ich finde es schade. Olli, was sagst du denn dazu? Mit Thomas habe ich mich schon ganz oft darüber unterhalten, dass die Musikstücke mir persönlich ganz oft zu kurz sind. Dass sie manchmal nur 3 Sekunden gehen und dann kommt schon das nächste Musikstück.
Das ist mir tatsächlich auch schon mal aufgefallen, weil manchmal ist es so, du hast eine relativ unheimliche Szene und man möchte ganz kurz mit dieser Stimmung noch alleine gelassen werden, dass diese Musik noch ein bisschen weiterläuft. Und das wird manchmal wirklich kaputt gemacht, wenn der Sprecher sagt, wie zum Beispiel in den letzten Folgen, ja, da war gar nichts. So nach dem Motto.
Ich habe das mal gemessen. Manche Musikstücke gehen nur 2 Sekunden und dann kommt sofort ein Übergang zum nächsten Musikstück. Und 2 Sekunden finde ich echt krass kurz.
Ich glaube, mit Übergang zu anderen Musik ist in den Originalfassungen gar nicht so oft der Fall. Das machen die, glaube ich, ganz oft eher bei den neuen Auflagen mit der neuen Musik.
Richtig, in den alten Folgen hast du halt immer eine Melodie als Übergang und in den Neufassungen immer so oft so als Szenenübergang, Stimmungswechsel, eine Musik als Ausklang und deine neue Musik für die nächste Szene.
Theoretisch nicht verkehrt, aber viel zu kurz.
Ja, aber vielleicht wollten sie es auch nicht zu sehr künstlich in die Länge strecken. Wir sind ja schon fast fertig. Wir befinden uns jetzt wieder auf dem Schrottplatz, nachdem die Jungs ja enttäuscht wurden und das Haus nicht finden. Und so wie Olli schon gesagt hat, Patrick kann da heute nicht mehr hinfahren.
Und es bleibt spannend, denn auf dem Schrottplatz erwartet Justus, Peter und Bob nämlich ein großes Paket.
Aber erstmal nicht nur das Paket, sondern Tante Mathilda. Die ist nämlich ganz schön sauer, weil Justus Verspätung hat. Sie will halt wissen, wo warst du denn die ganze Zeit? Und dann verweist sie ihn auf dieses Paket. In dem Paket befindet sich der Koffer.
Alle sind wirklich, ich glaube, alle drei sind in dem Moment so ein bisschen, was soll denn das Ding wieder hier?
Und die Stimme spricht.
Und jetzt habe ich eine Frage an euch.
Jetzt wird es nämlich interessant. Ja, du hast erstmal deine Frage.
Wir wissen, dass Mr. Maximilian von Gaunern, die ja später noch irgendwie erwähnt werden, dazu gezwungen wurde, einen Unfall zu bauen. Also wurde von der Straße gedrängt. Die haben den Koffer geklaut. Jetzt ist der Koffer wieder da. Ich nehme stark an, dass nicht die Gauner, die den Koffer geklaut haben, den jetzt wieder zurückgeschickt haben. Und wie wir ja wissen, gibt's ja noch eine Partei in dieser Folge, die dann zum Schluss auftaucht. Und ich vermute mal ganz stark, dass diese Partei den Gangstern, den Gaunern wieder zurückgeklaut hat und die wieder an die drei Fragezeichen zurückgeschickt hat.
Das wäre das Naheliegendste.
Seht ihr das auch so?
Ja, nein. Wird... Doch, ich...
Darauf wollte ich nämlich hinaus. Also, ergibt sich das so schlüssig für einen? Oder hast du gedacht... Warum ist denn der Koffer jetzt wieder da?
Also es ergibt sich für mich nicht automatisch. Erst jetzt, wo du es erwähnst, mache ich mir auch überhaupt Gedanken darüber, wer den Koffer dahin geschickt hat, muss ich gestehen. Zu meiner Schande muss ich das
sagen. Habe ich als Kind aber auch nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, ach, der Koffer ist wieder da. Aus heutiger Sicht denke ich, wer hat den Koffer wieder zurückgeschickt?
Es wäre aber ein bisschen sehr viel für den Hörer, Voraussetzungen zu denken, die Partei, die nachher noch kommt, hat den Gauner an den Koffer abgeluchst und hat den jetzt wieder zurückgeschickt, weil der Sinn macht, es macht ja noch gar keinen Sinn, dass diese Partei, die Partei ist ja noch gar nicht aufgetreten. Wie soll denn der Hörer darauf kommen?
Könnte auch wirklich sein, dass die den Koffer geklaut haben, damit nichts anfangen können und den wieder zurückschicken. Aber warum sollten sie sich die Mühe machen?
Es wird am Ende auch nicht aufgeklärt. Das hätte man vielleicht am Ende nochmal erwähnen können.
Ich bin ja John Sinclair-Hörer. Und ich hatte eine ganz andere Theorie, dass einer von den Gaunern ein Kind zu Hause hat. Und der Totenschädel fängt an, mit dem Kind zu sprechen und sagt dem Kind, ihr wollt es wieder rausschneiden, aber ihr lasst
es drin. Wenn du den Satz einfach zu Ende
gesprochen hast. Ich bin ziemlich sicher, dass der Schädel gesagt hat, pack mich in ein Paket rein so und bring mich zur Post. Und dann hat frankiert und dann...
Also nochmal zusammenzufassen. Ja. Der Totenkopf hat gesprochen bei einem der Kinder von den Gangstern. Genau. Aber da habe ich nicht mehr zugehört. Da hat die Kiste Beine bekommen und es wird zurückgelaufen.
Nein, das Kind hat denn die Kiste, weil es Angst hat natürlich. Warum spricht
die Tasche? Das war jetzt gerade ganz schön dumm von dir irgendwie.
Ich wollte einfach nur aus der Nummer raus.
Hast du gut gemacht.
Warum spricht die Tasche? So, das Kind bekommt Angst. Packt die Tasche in ein Paket rein, bringt es zur Post.
An die drei Detektive.
Ja, na, der Totenschädel kann doch sprechen.
Und Sokrates, der Totenschädel hat gesagt, schick mich wieder zurück zu den drei Fragezeichen. Ja.
Lass uns das mal am Ende nochmal aufgreifen, vielleicht, wenn wir zur Lösung kommen.
Weil ich bin nämlich, jetzt kommt nämlich meine Theorie.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Platte. Oh, jetzt greife ich vor, aber die Leute kennen ja die Folge. Ich glaube nämlich, dass der Totenschädel noch ein extra Charakter war. Also, dass der wirklich sprechen konnte.
Ich möchte jetzt hier mal zum Ende kommen.
Gut.
Denn in der Zentrale lesen die Detektive den Brief nochmal. Und jetzt kommt's wirklich Knall auf Fall. Jetzt kommt wieder so dieses typische Geistesblitzmäßige bei den Jungs. Sie untersuchen jetzt die Briefmarken auf dem
Moment Umschlag. Moment mal. Haben wir schon erwähnt, dass Sokrates, man hört den aus dem Koffer rausschreien, dass sie sich beeilen sollen. In dem Moment endet diese Szene. Und dann ist auch wieder so, dass sie sich dann wieder zusammensetzen. Und haben sie den Koffer schon geöffnet wieder?
Der Erzähler sagt, sie nehmen ihn mit in die Zentrale. Den Koffer.
Den Koffer, okay. Ja. Und anstatt dann mit dem Totenschädel zu reden, ja, warum sollen wir uns denn jetzt beeilen, sitzen die da irgendwie und haben den Totenschädel schon wieder komplett aus dem
Fokus. Wenn wir es jetzt zerreden wollen, pass mal auf.
Wollen wir.
Die Folge heißt der sprechende Totenkopf.
Richtig.
Der Totenkopf redet genau zweimal in der Folge. Also könnte ich ja eigentlich jetzt auch wieder zurück zu Karstadt gehen und sagen, die Folge heißt der sprechende Totenkopf, der redet aber mir zu wenig.
Wovon redest du gerade?
Ich weil rede du gerade jetzt darum, gerade sagst, warum unterhalten sie sich nicht mit dem Totenschädel? Der Totenschädel hat jetzt einmal wieder gesprochen. Normalerweise sagt er aber ganz wenig.
Ja, er sagt, du verstehst nicht, was ich meine.
Nee, sie setzen sich jetzt mit dem Tee in die Zentrale und sagen, also Sokrates.
Der Totenschädel sagt, warum
eigentlich nicht?
Der Totenschädel sagt, ihr beeilt euch. Beeilt euch, beeilt euch. Das hört man ganz leise. Ja. So, denn wird die Szene, dachte ich, jetzt wird's spannend. Ja, die sitzen da und untersuchen den Brief. Anstatt zu sagen...
Nein, der kommt ja noch besser mit dem Brief.
Ja.
Wenn ich ganz kurz was sagen darf. Und das nervt mich ganz oft bei den drei Fragezeichen. Jetzt sag ich mal, was mich nervt. Sie sitzen da... Jetzt
sag ich mal, was mich nervt, ist, wenn das nicht den ganzen Tag macht.
Nö, nicht so. Aber was mich in mehreren Folgen nervt. Sie sitzen da und diskutieren darüber, ob sie nochmal den Brief lesen. Dann denke ich so, dieser Brief hat 8 Zeilen. Ja. Also wo ist das
nehmen
Problem?
Nehmen wir uns diese Zeit nochmal.
So, sie sagen ja, hier steht ja auch, sie wissen nicht weiter. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Ja, lesen wir nochmal den Brief und dann, ja, was sollen wir denn da nochmal lesen? Und so. Das verstehe ich nicht. Also es sind Detektive.
Ungeduldige Kinder sind.
Sind ja sehr ungeduldig.
Peter vor allem.
Nee, dann bin ich eher bei Olli, da hätten sie auch den Schädel fragen können, ja, warum sollen wir uns denn beeilen?
Ja, warum, der Täter, ich weiß immer noch nicht, ich habe die Folge zu Ende gehört und kenne die auch schon ein paar Jahre, ich weiß immer noch nicht, warum die sich da beeilen sollten.
Und ich denke auch, ein Detektiv liest sich 20 Mal den Brief durch vielleicht. Und
die erwähnen also, gar nicht, der Totenkopf hat gesagt, wir sollen uns beeilen. Unheimlich, was ist hier los?
Na, das können wir nochmal zum Schluss klären, wenn endlich die Auflösung kommt.
Endlich.
Ja, denn sie untersuchen jetzt die scheiß Briefmarken auf dem Umschlag von dem Brief. Und unter der 2-Cent-Briefmarke ist
eine lesen grüne... erstmal den Brief nochmal.
Ja, das haben wir doch schon besprochen. Ja. Sie lesen den Brief nochmal. Jetzt untersuchen Sie den Umschlag. Und unter der Briefmarke ist eine grüne 1-Cent-Briefmarke nochmal runtergeklebt, also versteckt. Und jetzt möchtest du es sagen. Du brennst doch schon so drauf. Du zappelst hier schon wieder rum.
Wer Justus vermutet?
Nein, Bob vermutet. Ja, Bob kommt auf die Lösung.
Genau.
Aber Justus vermutet zuerst, dass die grüne Marke grünes Geld bedeutet.
Sehr gut.
Danke.
Ich entschuldige mich bei dir.
Weil so geht es heute schon den ganzen Tag. Ich habe hier einen Fakt und werde sofort angegriffen. Also, Justus vermutet, grüne Marke gleich grünes Geld. Übrigens ein Knaller.
Wollte ich auch gerade sagen. Das ist echt schon ein bisschen wieder so weit aus dem Fenster gelehnt.
Aber Bob ist jetzt noch besser. Bob sagt... Die Briefmarke ist ja ein Stück Papier, oder? Und dann ist witzig, wie die beiden so...
Ja, genau, das habe ich auch aufgeschrieben. Beide so, ja. Genau, und die Assoziation ist...
Also hat Gulliver Geld unter die Tapete
gelegt.
Spike, nicht Gulliver.
Entschuldigung.
Sagt ja. Spike hat doch dem Mann immer beim Tapezieren geholfen.
Genau. Und das Geld soll unter Papier versteckt sein. Papier gleich Tapete. Und dann rastet Justus aus. Mann, oh Mann!
Ja, genau, das habe ich auch gesagt. Justus, Mann, oh Mann, flippt aus, habe ich geschrieben. Jetzt muss ich aber Benjamin recht geben, worüber wir uns vor der Aufnahme schon kurz unterhalten haben. Es ist 6 Jahre her. er muss wirklich gedacht haben, hier wird in 6 Jahren nicht tapeziert.
Ja.
Oder muss es gehofft, also der Detektive. Gut, es sind noch Kinder in dem Ding, in dem Hörspiel, deswegen ist das auch zu verzeihen. Die Lösung ist schon.
Na gut, ich bin jetzt Moment. Schon 11 Jahre hier und ich habe noch nie tapeziert.
Gut, aber wenn du jetzt 50.000 Euro hättest, würdest du sie
nicht hinter einer Tapete verstecken. Ja. Aber eigentlich ist das ja gut kombiniert.
Ich finde es aber auch realistisch, dass sie da halt mal einen Fehler auf dem Holzweg waren. Deswegen, ich habe mir nämlich noch dazu notiert.
Aber so wie sie es erzählen, macht es so ein bisschen Sinn.
Gut, dass Bob hier mal den Lösungsansatz hat, aber es war ja kein Lösungsansatz.
Aber jetzt wird es noch schlimmer. Die Todeszeitpunkte sind die.
Ja, die Zahlen im Brief, genau. Weil dieses 5 Stunden, 3 Tage, 2 Wochen, keine Ahnung. Steht für die Hausnummer.
Und jetzt kommen sie auch endlich, glaube ich, bei Danny Street auf die Denville Street.
Mhm.
Bei dem Vetter Danny Street.
Das war mir immer zu billig.
Ja.
So mit der Hausnummer und so, das finde ich alles okay.
Mit der Hausnummer finde ich, also ich fand auch, nur mit Danny Street fand ich das sehr billig, weil das ist mir von Anfang an schon aufgefallen. Leute, Street.
Und einer von den drei Detektiven, ich glaube Justus, sagt ja auch, dass dem Spike bewusst war, wenn er einen Brief verschickt, der wird definitiv kontrolliert von den Gefängniswärtern oder so. Deswegen kann er ja da nicht direkt schreiben, geh mal dahin, da ist die Beute. So, jetzt klingelt das Telefon.
Und jetzt wird's...
Ja, ich weiß.
Das tut mir wieder so ein bisschen weh, weil Justus ja wirklich so schlau ist.
Naja,
und so.
Gut, es meldet sich ein George Grant vom Bankenschutzverband.
Schon da hätte ich gesagt, was?
Was? Vor allem, es hätte auch gut zu der Stimmung gerade gepasst. Ja, George Grant, was?
Jedenfalls sagt er, er kommt vom Kommissar
Reynolds.
Reynolds
und ich sollte mich mit euch in Verbindung setzen. Hat er euch das nicht gesagt? Ach nee, hat das wohl vergessen.
So, und da hätte doch Justus, also wirklich jetzt, da hätte doch Justus nachgefragt.
Na, vor allem, das ist nicht Justus' Art, das stimmt.
Vor allem, ich musste lachen. Ihr werdet nämlich schon die ganze Zeit von drei Gangstern ausspioniert. Einmal Three Finger, dann Babyface Benson und Mackie Messer.
Aber das klingt einfach, das klingt wirklich...
Jetzt bin ich wieder im 16. Jahrhundert.
Nee, jetzt bin ich wieder bei so 20er Jahre. So
die Drei-Groschen-Oper.
Ja, jetzt bin ich so wie einer wieder mit einer Münze an der Ecke
schnüpft. Da hätte ich jetzt gerne, vielleicht kann das ja Thomas morgen noch einbauen. Ich hätte gerne die Namen auf Englisch. Ob die Mackie Messer...
Ob das stimmt, ob die wirklich so genannt werden.
Das würde mich wirklich interessieren.
Das brauche ich nicht jetzt morgen einfügen.
Er hat es gerade gegoogelt. Sondern
Three Finger, in Klammern Three Finger Manga, Babyface Benson und Mackie Messer, in Klammern Leo the Knife.
Okay. Jetzt kommt noch ein kurzer Punkt. Jetzt sagt nämlich Justus, oh, dann sollten wir sofort die Polizei informieren. Und dann sagt der Mr. Grant, nein, nein, ich habe Kommissar Reynolds schon informiert.
Auch das glaube ich.
Nächster Wink, wo er hätte sagen müssen.
So. Er sagt ja auch, wenn ihr jetzt dabei behilflich seid, das Geld zu finden, dann gibt es $5,000 Belohnung, also 10%.
Ich hätte mir gewünscht, dass Justus sagt, wenn ich das Geld gefunden habe, wollte ich es eigentlich behalten.
Und der Typ sagt, lasst uns morgen Abend im Park treffen, ich sitze hinter einer Zeitung und...
Sehr professionell vom Bankenschutzverband, ja, nicht so im Büro und ganz offiziell, sondern wir treffen uns
im Park. Man darf auch nicht vergessen, wie viele Leute früher noch Zeitung gelesen haben. Es ist also auch so eine super Verkleidung.
Ja.
Nein, ich möchte gerne wissen, wann hast du das gehört? Wie alt warst du da?
Oh, 92, da war ich also, 9.
Jung. Habt ihr da schon gemerkt, dass das ein Böser ist? Also als Erwachsener Stimme, merkt man das ja sofort.
Ich hab's, glaube ich, auch schon.
Von der Stimme ist ja schon sehr
zwielichtig. Kann ich jetzt ganz ehrlich sagen?
Ich kann mich auch nicht erinnern.
Kann ja sein, dass man das geglaubt hat als Kind, dass es ein seriöser Partner ist.
Ich fand das, glaube ich, schon immer komisch, wenn der angerufen hat, aber ich kann nicht, jetzt nicht mehr sagen, dass ich beim ersten Mal gedacht habe, oh, der ist böse.
Der hat auch schon sehr arrogant gesagt, dann hat er es vergessen. Das klingt so, wie er spricht und so, aber ich weiß
ja,
auch
das,
nicht,
glaube ich, das damals. Ja, das fand ich, glaube ich, schon früher komisch.
Ich muss aber sagen, dass die Kommissare und so ja auch sehr arrogant oft sind. Deswegen passt das ja vielleicht.
Der Kotter ist öfters sehr arrogant, finde ich.
Nee, bei Kotter ist es inzwischen so, Kotter ist nur noch so ein brummiger, bärbeißiger, genervter Typ.
Okay.
So, Justus, Jonas, jetzt stürzt mich schon wieder bei meiner Pause.
Das ist wieder realistisch, so ein depressiver Alkoholiker-Kommissar oder
Inspektor. Er ist aber erst durch die drei Detektive depressiv geworden. Am Anfang war er noch so richtig hilfsbereit und, hey, wie geht's euch, Jungs? Und das ist im Laufe der Serie voll weggegangen. Also ich glaube, Justus Jonas ist schuld, dass Kotter Alkoholiker geworden ist.
Das ist jetzt aber auch alles eine Mutmaßung. So, er spricht diese Belohnung von 10% an. Wenn er die dann erwähnt er noch, wenn er die Information direkt an den Bankenschutzverbund vermittelt, also die Polizei nochmal ausklammert. So, sie vereinbaren ein Treffen.
Am nächsten Tag. Der Erzähler setzt ein und sagt uns, dass Bob als letzter am genannten Treffpunkt eintrifft, denn er hatte noch was Wichtiges zu recherchieren und zu erzählen. Und er berichtet jetzt, dass die Häuser in der Manchester Street abgerissen werden sollen, weil da eine neue Autobahn gebaut wird. Das heißt, man steht unter Zeitdruck. Andererseits dieser Mr. Grant, der ist jetzt da.
Ja, es ist natürlich eine gute Nachricht, weil die Häuser leer stehen und die ungestört dort suchen können.
Genau.
Jetzt finde ich es gut, dass die wirklich aber den Zeitdruck irgendwie, also wir reden ja ganz oft davon, dass es so gehetzt ist zum Schluss und so, was mich auch ganz oft genervt hat. Aber hier finde ich es gut, weil diese Szene, die geht ja nur so anderthalb Minuten oder so, genau. Und da finde ich das aber gut, weil da kommt es so rüber mit dem Zeitdruck und die Szene geht nur eine Minute und dann kommt gleich wieder Musik und es geht zur nächsten Szene. Hier ist es mal passend, der Schluss, dass es so schnell geht.
So, wir sind jetzt in der letzten Szene. Sie finden das Haus.
Genau, sie kommen an.
Witzig, wie ich mir notiert habe. Finden Haus, Komma, schlitzen Tapeten auf.
Genau, das Lustige hier ist, sie sagen, okay, legen wir los. Mr. Grant, hört man, wie er die erste Tapete aufschlitzt? Hier ist es nicht. Wir müssen uns wohl ein bisschen gedulden müssen.
Wenn er das nicht gesagt hätte anschließend, wäre es so lächerlich gewesen. Er schlitzt einen Tapete auf. Hier ist es nicht.
Ja, komm, wir gehen wieder. Ich gebe auf. Wir haben alles versucht.
Und jetzt kommt einmal ein guten Witz mit dem doppelten hoffentlich. Das fand ich lustig, kann es aber nicht mehr wiedergeben.
Genau, weil die trennen sich jetzt und sollen an verschiedenen Stellen im Haus suchen. Und dann sagt Peter, glaube ich, hoffentlich finden wir es schnell.
Hoffentlich ist es hier überhaupt, na hoffentlich.
Und Just, das sagt Justus.
Genau, und hoffentlich ist das Geld hier überhaupt, na hoffentlich. Und dann regt sich Peter auf, warum sagst du immer hoffentlich? Und das finde ich sehr konstruiert. Einfach nur, damit Peter nochmal wiederholt, warum zweifelst du denn? Wir haben doch die Briefmarken gesehen, und zwar dass die Briefmarke mit den Fohlen über die 1 Cent. Und jetzt flippt Justus wie aus, was hast du gesagt? Na nichts, einfach bloß, dass die Briefmarke mit den Fohlen über der 1-Cent-Briefmarke
geklebt hat. Und so eine Stellen, dass einer jetzt was sagt, kommt ganz oft in Mickey-Maus-Geschichten vor. Ja? Also Mickey-Maus-Comics.
Okay,
jetzt gute Brücke. Mal, ausnahmsweise mal nicht Donald Duck, sondern Goofy sagt irgendwas und Mickey sagt, was hast du gesagt? Das könnte definitiv in der Mickey-Maus-Geschichte sein, wenn Goofy irgendwas brabbelt und Mickey auf die Lösung kommt.
Finde ich eine schwache Stelle, ehrlich gesagt.
Auch in der Mickey-Maus-Heft, weil ich finde, Goofy hat nichts zu sagen eigentlich, da muss nur so.
Ich mag Hunde.
Gehst du jetzt wieder nach dem Cartoon-Goofy oder nach dem Comic-Goofy?
Cartoon-Goofy.
Ich dachte jetzt, Goofy hat nichts zu sagen, der muss nur bei Mickey im Keller mit so einem Ball im Mund gefesselt sein.
Ja. Okay, das ist
sadomaso-mäßig.
Ja.
Gut, würde jemand erzählen, warum Justus nämlich jetzt gerade ausflippt?
Weil Peter jetzt was gesagt hat, was Justus getriggert hat.
Er hat denn 40 Mal Fohlen gesagt.
Nein, er fragt ihn, Spike Lee hatte doch einen Sprachfehler. Und Peter, ja. Wie würde er das Wort Sohlen aussprechen?
Nein,
ja. Andersrum, oder?
Nee, richtig rum.
Genau, Sohlen. Und dann sagt Peter, na wie Fohlen. Haben wir das denn gesagt? War nicht auf der 1-Cent-Briefmarke Fohlen abgebildet? Vielleicht hätten wir das noch erwähnen müssen.
Nee, auf der 1-Cent-Briefmarke nicht. Die 1-Cent-Briefmarke wurde verdeckt von einer Briefmarke mit von Fohlen.
Genau, das ist ganz wichtig.
Das hatten wir noch nicht erwähnt.
Denn jetzt ist dieses ganze Gerüst, was dein Freund Bob nämlich gesagt hat, hier nach dem Motto, das Geld ist unter Tapeten, hinfällig. Nein, es ist unter den Bodenbrettern, den sogenannten Sohlen, versteckt.
Werde ich jetzt, also als Justus ausflippt, also Sohlen, da geht man ja von den Schuhsohlen erstmal aus, also es ist unter den Füßen, also unter dem Fußboden. Dass er da sofort drauf kommt, wieder Respekt vor Justus.
Naja, was heißt denn Brain sofort, weil jetzt ist es ja schon ein bisschen Zeit vergangen und durch Peters dummes Gelaber ist er jetzt erst draufgekommen. Wie gesagt, das ist der Mickey-Maus-Effekt.
An Bobs Stelle hätte ich gesagt, nee, ich bleib bei meiner Version mit dem Papier und mach mit den Tapeten weiter.
Justus schreit rum, die anderen kommen ins Zimmer und das Erste, was Mr. Grant ist, was ist los, wo ist das Geld?
Ja, ein unfassbar sympathischer Mann.
Hier ist er richtig sympathisch.
Ja.
Also ich gebe dir recht, spätestens jetzt hätte man als Kind merken müssen, okay, der ist böse.
Ja.
So. Jetzt hätte man das merken müssen.
Spätestens als er die gleich mit der Waffe bedroht.
Nee, auch da noch.
Er will sich nur verteidigen, das ist ein gutes Recht.
Erst wenn Gulliver ihm den Kopf schießt. Ja. Ich finde gut, dass Bob es sagt, das erste Brett, was ich anfasse, da ist es drunter versteckt. Wenn er gesagt hätte,
hier ist es. Ich fange an. Hier ist es. Dann wäre es schon wieder so blöd gewesen. Aber er wundert sich selber oder freut sich selber. Das allererste Brett, was ich anfasse.
Und sie reißt alle ein Brett raus an verschiedenen Stellen. Deswegen finde ich das okay. Und jetzt kommt's. Mr. Grant alias Smarty Simpson bedroht die 3 Fragezeichen mit einer Pistole. Wir beschweren uns aber, dass es zum Schluss alles so schnell geht. Jetzt geht's wirklich super schnell. Gulliver platzt mit einer Waffe herein.
Invasion komplett kaputt. Wie kann ein 700-jähriger Mensch... Der Gulliver, der ist 7 Jahre alt in meiner Invasion.
Ich muss dazu sagen, dass ich deine Version immer noch anzweifle.
Also ich ziehe sie in Betracht, aber ich zweifle sie auch
an. Es sprechen einige Indizien dagegen.
Aber nur einige, nicht alle. Ja. Und zusammen mit seinen Zigeunerfreunden, da muss ich sagen, Benjamin sagt doch immer, da hätte man vielleicht noch so einen kleinen Effekt einbauen können oder ein bisschen Stimmgewirr. Da habe ich mich schon als Kind dann gestört, dass Gulliver alleine ist und er sagt zwar, da sind seine Zigeunerfreunde, warum hört man nicht einen im Hintergrund was sagen?
Tapsen, Fußgeräusche.
Nichts.
Man hat wirklich nur das Gefühl, er ist alleine da.
Ja, hat man wirklich. Und das hat mich wirklich schon früher gestört. Was ich aber liebe, ist die Reaktion von dem Mr. Grant. Gulliver!
Hände hoch, Smarty Simpson.
Gulliver!
Okay, liebe ich jetzt nicht so.
Ja, aber ist auch nicht meine. Egal, machen wir weiter.
Der klingt da so dümmlich, so...
Da gebe ich dir aber allerdings recht, seine Stimmung ist von harter Gangster auf ganz dummer kleiner Junge. Gulliver!
Ja, genau,
als wenn er gerade von den Toten auferstanden wäre.
Gulliver!
Ich finde generell die Atmosphäre in dem Haus nicht mehr so gut wie in dem restlichen Hörspiel.
Das ist richtig, da wird es ein bisschen schwächer.
Gulliver!
Ich fand nämlich ganz oft so die Außenszenen, die Geräusche gut und immer so ein Pfeifen oder so ein Windgeräusch und so richtig top. Und in dem Haus, finde ich, lässt es ganz schön alles nach.
Man hört kein Knarren mehr, kein altes Hausgeräusch. Nische, sage ich mal. Mhm. Ist aber auch ein bisschen jammern auf hohem Niveau bei dieser Folge, sonst ist wirklich alles...
man hört es,
es fällt, klar, es fällt aber
vielleicht auf. Hört man nicht so viel, wie es für so ein altes Haus entsprechend wäre.
Na, wie gesagt...
Auch es halt nicht, da sind ja auch keine Möbel mehr drin oder irgendwas da, so ein bisschen was... hätte man das schon noch machen können.
Aber das fällt wirklich nur auf, weil das andere richtig top ist. Mhm. Wirklich richtig
gut. An der Stelle wird dann auch endlich gelüftet, dass Gulliver, wie auch immer,
Gulliver,
Mrs. Juana die Wahrsagerin ist, weil er dann auch seine Stimme...
Also genau, weil er spricht ihn ja als Marty Simpson an und Justus ist jetzt so, was? Er ist gar nicht Mr. Grant? Und dann sagt Gulliver, und ich bin nicht Juana. Obwohl, der Sprecher, wir wissen, wer es ist wieder Mr. Boris aus Ameisenmensch. Ja. Wie heißt er nochmal?
Mr. Woolley, Dr. Woolley?
Joachim Wolf.
Achso, okay, ich hab jetzt
den. Joachim Wolf, wirklich super Sprecher, auch wie er so lacht. So.
Macht der eigentlich was anderes? Also ich kenne, ich glaube, wir haben bei Ameisenmenschen schon drüber gesprochen, der macht nichts anderes, oder? Der
ja, jetzt Film, heute macht er sowieso nichts mehr, weil er ist seit 18 Jahren tot.
Okay, davor aber meine ich mehr.
Ich glaube, der war auch Theaterschauspieler und so.
Okay, also man kennt ihn wirklich, also er hat keinen berühmten Schauspieler, den er immer spricht oder sowas. Man
er,
kennt
ist,
ihn.
Er hat auch Filme gedreht, aber zum Beispiel bei Wikipedia steht, man kannte ihn eher durch seine Stimme als durch seine Filmrollen.
Okay.
So Nebendarsteller. Der Gulliver ebenfalls, der will das Geld den Behörden übergeben, weil er hat keine Lust mehr vor diesen Gangstern sich zu verstecken, die nach dem Geld getrachtet haben. Und jetzt hat er endlich seine Ruhe. Wobei mir da auffällt, war nicht noch von zwei anderen Gangstern die Rede? Die sind nur auf freien Fuß.
Die sind auf freien Fuß, aber wenn durch die Medien rauskommt, dass er das Geld der Polizei übergeben hat.
Naja, du meinst, dass die dann Polnisch machen oder was? Also sich absetzen.
Naja, was sollen die denn mal? Sollen die ihn jetzt umbringen, weil er das Geld der Polizei übergeben hat? Dann haben sie auch nichts davon.
Wen soll sie umbringen?
Gulliver!
Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Grundstimmung ja, heute richtig doch, gut finde?
Auf jeden Fall. Wird jetzt noch das Rätsel gelöst, wie der Totenkopf sprechen kann? Dann bitte erzähl du.
Ja, durch die Bodenplatte. Ja, mit einer Gegensprechanlage.
Ja, okay. Und darf ich mal ganz kurz, bevor du deine drei Fragen stellst...
Nein, ganz nein, kurz.
Ich möchte jetzt ganz...
Es wird ja noch gesagt, wie er das gemacht hat. Ja. Er hat im Haus gegenüber, hat er den Schrottplatz beobachtet und da hat er dann immer über Funk mit den drei Fragezeichen gesprochen. Und dann kommt raus, dass er sich das Buh nicht verkneifen konnte, als Santa Matilda im Zimmer war. Und dann kommt wieder dieser müde Abschlussgag. Leihen Sie uns mal beides, dann können wir unsere Pauker ins Boxhorn jagen.
Gut, ist in Ordnung, sage ich mal, der Abschlussgag. Der ist nicht so peinlich wie manche andere Sachen, die ich schon gehört habe. Ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, weil für mich ergibt das alles null Sinn. Also, Spike hat vor einigen Jahren, ich weiß nicht, also lass es die 6 Jahre sein, hat eine Bank überfallen und $50,000 ergattert. Die hat er versteckt, hat im Knast Gulliver kennengelernt, weil der durch seine Wahrsagertätigkeiten ja auch im Knast gelandet ist. Die haben sich da offensichtlich angefreundet. Und Spike hat, bevor er im Knast gelandet ist, hat er das Geld noch versteckt in dem Haus seiner Schwester. Und Gulliver weiß jetzt eigentlich auch, wo das Geld ist, weil die haben sich angefreundet, hat er diesen Brief erhalten, den hat er mit Sicherheit vorher auch schon gelesen. Gulliver weiß also, wo das Geld ist. Und ist eigentlich unfreiwillig in diesem, hat dieses Wissen erlangt, weil er möchte es, so wie ich das so raushöre, eigentlich gar nicht haben und möchte es eigentlich der Polizei übergeben. Also jetzt erfährt er durch die Zeitung, so habe ich mir das ausgereimt, sage ich mal, erfährt er über den Zeitungsartikel, dass Justus den Koffer gekauft hat. Was macht Gulliver?
Gulliver!
Er zieht in ein Haus gegenüber vom Schrottplatz, richtet sich dort ein, damit er die Technik vom Totenkopf bedienen kann. Also damit er die beobachten kann und in den richtigen Momenten den Totenkopf sprechen kann. Und dann schickt er die drei Fragezeichen über den Totenkopf, weil er ja auch Juana spricht, schickt er die erstmal zu Juana, also auf eine Art Schnitzeljagd, dass die am Ende das Geld finden, was Gulliver dann nimmt und der Polizei übergibt. Warum?
Ich möchte es gerne mit Gegenfragen erklären, beantworten.
Ein kurzer Satz noch, zusammengefasst ist, die drei Fragezeichen spielen gar keine Rolle in der Sache. Warum die ganze Umstände mit den drei Fragezeichen? Er hätte doch selber das Geld erholen können und der Polizei übergeben können. Das ist alles, macht gar keinen Sinn.
Also pass auf, erstmal kurzer Widerspruch. Gulliver erfährt nicht durch die Zeitung oder durch die Medien, dass Justus den Koffer hat, sondern er wusste von der Auktion. Er kommt, okay. Denn Gulliver ist die Frau, die am Anfang verkleidet ist.
Stimmt.
Und zur Auktion
kommt. Daran hatte ich jetzt wieder nicht gedacht.
Schon der Auktionator und spoilert, tut mir leid, der Herr, was ich vorhin erwähnt habe. Das ist Gulliver. Und der geht ja noch zu den Detektiven hin, sagt, ich gebe euch $30. Justus lehnt ab. Und dann sagt er, naja, dann eben nicht. Aber, wie wir ja wissen, ist das Gullivers Koffer. Jetzt habe ich mich gefragt, warum wurde der Koffer auf der Auktion überhaupt verkauft? Und warum ist der Brief an Gulliver adressiert von dem Spike Neely noch drin?
Okay, ganz kurz. Dass der Koffer, also dass der Brief drin ist, den wird Gulliver da drin vergessen haben oder drin gelassen haben. Mhm. Und warum der bei einer Auktion verkauft ist, Gulliver ist im Knast gelandet. Danach aber wird wahrscheinlich, lange? Das weiß man halt nicht, aber es kann schon sein, dass er auch dadurch halt keine Schulden angehäuft hat oder keine Ahnung was, weil Miete und sowas ja bezahlt werden muss. Also ich finde es jetzt nicht ganz so bemerkenswert oder erwähnenswert, warum jetzt der Koffer bei dieser Auktion ist. Nehmen wir mal an, nachdem er im Knast gelandet ist.
Okay, gehen wir mal davon aus, Gulliver war bis dato im Knast, ist gerade erst rausgekommen, will den Koffer ersteigern. Vielleicht wurde er sein ganzes Hab und Gut, während er im Knast war, irgendwie einkassiert. Wohnungsauflösung, keine Ahnung. Und jetzt ist der Koffer auf der Auktion. Gehe ich mit dir d'accord? Das klingt alles plausibel. Und er ist jetzt daran interessiert, den Koffer zu ergattern, bevor den irgendjemand anders kriegt.
Wohnungsauflösung, aber sein Walkie-Talkie, das Gegenstück, das hat er noch.
Das hat er bestimmt... Hast du Pulp Fiction gesehen? Mit der Uhr im Hintern.
Ja, ja? Jetzt ist alles aufgeklärt für mich. Er hat einfach alles, auch die 50.000 Dollar hat er im Hintern.
Andere Frage. Warum nimmt er den Detektiven den Koffer nicht weg? Wie wir ja wissen, weiß er, wo die drei Detektive sich befinden, wo der Schrottplatz ist. Er hätte doch einfach den Koffer klauen können, wenn selbst Tante Mathilda...
In dem Moment, wo er ihn klauen wollte, hat er dann selber nicht mehr gefunden, weil Tante Mathilda ihn nämlich versteckt hatte. Wahrscheinlich war das genau der Moment, wo er zuschlagen wollte.
Oder er war wirklich gezwungen, sich immer als Zigeunerin zu verkleiden. Er konnte nicht als normaler Gulliver die Straße runtergehen, weil er Angst hatte vor den Gangstern. Gleichzeitig hat er aber rausgefunden, oh, die Jungs sind Detektive, die können mir vielleicht helfen, das Geld zu finden, weil Gulliver anscheinend selber nicht weiß, wo das Geld ist. Und er die Jungs für so pfiffig hält, dass die in der Lage sind, das Rätsel zu lösen.
Okay, er weiß also nicht mehr oder wusste nicht mehr, was im Brief stand wahrscheinlich. Und daher wusste er vielleicht die Adresse nicht mehr. Oder hat das Rätsel im Brief selber nicht lösen können?
Ich glaube, dass er das alles weiß, aber dass er wahrscheinlich, kann ich mir, aber guck mal, das Hörspiel verrät uns das ja alles nicht. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es im Buch ist. Vielleicht hat er einfach gedacht, okay, die Jungs sind Detektive. Ich sorge dafür, dass die den Koffer behalten und das Rätsel lösen.
Ich habe die Rätselslösung. Er ist eigentlich eine Frau und er hat sich als Gulliver verkleidet.
Gulliver!
Und deswegen auch im Auktionshaus, da hat er vergessen, sich irgendwie Lippenstift aufzusetzen oder so. Und deswegen hat der Typ gesagt, mein Herr. Gulliver ist eigentlich eine Frau, ist die Zigeunerin und verkleidet sich als Mann. Du brauchst dich den Scherenschnitt zu machen.
Und Reynolds verkleidet sich ab und zu als Bob.
Was ist an meiner Theorie jetzt falsch?
Müssen wir das wirklich als erwachsene Männer jetzt ausdiskutieren?
Ja, du redest gerade, wir reden hier die ganze Zeit von einer Bodenplatte, die spricht. Da können wir
falsch, die Bodenplatte ist ein Sender.
Die Gegensprechanlage spricht.
Olli, du bist ja gerade der Einzige, mit dem man hier ernsthaft diskutieren kann.
Ja.
Es gibt ja noch den Hinweis im Brief Danny Street Chicago. Kannst du dich erinnern, dass Kommissar Reynolds im Telefongespräch mit den Detektiven gesagt hat...
Das muss entweder in L.A. oder in Chicago sein.
Richtig. Wir wissen ja jetzt, dass es nicht in Chicago, sondern in Los Angeles war. War das jetzt eine Irreführung oder war das einfach nur Dummheit?
So, und das ist jetzt eine bessere Diskussion.
Moment mal. Wer sagt dir denn, dass die Danville Street in L.A. ist?
Die Frau, also die Schwester von Spike Neely, sagt, ich habe früher in der Danville Street gewohnt, in Los Angeles.
Ach so.
Und du hast dich ja noch darüber aufgeregt, oder du? Naja, Danny Street, da hätte man ja drauf kommen können.
Da habe ich mich aufgeregt.
Gut. Aber wir wissen ja, dass das Geld nicht in Chicago ist, sondern in L.A. Im Brief steht aber, besuch mal meinen Vetter Danny Street in Chicago. Das habe ich nicht verstanden.
Damit es nicht so offensichtlich ist. Oder
also du meinst, es war auch Irreführung, damit wenn der Brief an den Wärtern vorbeigeht, die da nichts mit deuten. Genau. Dass er sogar noch extra Chicago schreibt.
Genau, weil Danny Street ist ja schon schwierig und mit Chicago, da kriegen wir dann gar nichts mehr hin.
Genau, aber er hat es dem Gulliver zugetraut, das zu lösen.
Ja. Okay. So hätte ich das jetzt.
Selbst wenn ich jetzt unter Betracht ziehe oder in Betracht ziehe, dass Gulliver, ich hasse diesen Namen.
Gulliver.
Kann man nicht Gulliver sagen.
Gulliver, das klingt gut. Dass Gulliver nicht mehr weiß, was in dem Brief steht und somit auch nicht an das Geld rankommt, hätte er nicht einfach, wenn das Geld sowieso der Polizei übergeben möchte, damit die Gangster ihn in Ruhe lassen, hätte er nicht einfach zu den drei Detektiven gehen können und sagen, du, ich muss mir den Brief mal angucken, dann müssen wir das Geld mal holen. Damit wir das der Polizei übergeben können und wir alle unser Leben weiterleben können.
Anscheinend ist er ja nicht so schlau. Sonst hätte er ja vielleicht das mal selber gelöst. Also ist für mich meine Überlegung, dass er weiß, das sind Detektive und die werden mir helfen, den Fall zu lösen. Und ich tue alles, damit die auch den Koffer behalten. Deswegen auch immer die Warnung über den Totenkopf. Los, beeilt euch, ihr müsst das Rätsel lösen.
Und der hatte ja das Geld noch nicht. Er hatte ja Angst, das Geld ist nicht da und der kommt ins Gefängnis.
Was hat er sich aber von der Nummer mit der
Wahrsagerin... Nee, im Gefängnis war er ja schon. Er hat Angst vor den Banditen.
Was hat er sich aber von der Nummer mit der Wahrsagerin versprochen?
Ja, das ist wieder sowas, so einfach nur, um die Jungs so ein bisschen zu beeindrucken.
Also meine Theorie, dass er eine Frau ist, das ist Quatsch.
Ja.
Und hier, dass er aber die Detektive als Wahrsagerin beeindrucken will, das ist natürlich ja, ganz ich toll bin und logisch.
Ach Moment mal, obwohl da fährt ja Justus das erste Mal, dass es überhaupt um Geld geht. Wahrscheinlich musste er da ein bisschen Leute lenken.
Wir könnten es jetzt wieder so sagen, ja. Warum der ganze Hokuspokus? Er hätte einfach sagen können, Perücke ab, hallo, ich bin Gulliver, helft mir mal, ihr seid ja pfiffig anscheinend, das Rätsel zu lösen.
Dann würde das Hörspiel 3 Minuten gehen.
Eben, ja, so. Dann wären wir auch schon längst fertig und ich schon zu Hause.
Es muss ja irgendwie schon Unterhaltungsfaktor sein, es soll was Mystisches drin sein, es soll was Unheimliches drin sein.
Und es ist für Kinder.
Und es ist für Kinder, genau. Wir könnten jetzt von vornherein sagen, er hätte auch anrufen können, hallo, ich komme gerade aus dem Gefängnis, ich habe eure Karte gefunden, helft mir doch.
Wir wären halt keine so guten Autoren.
Sind jetzt eigentlich deine ganzen Fragen, die du gerade gestellt hast, beantwortet?
Warte. Hattest du nicht noch gesagt, du möchtest uns Fragen stellen?
Habe ich gerade. Okay. Ich habe die ganzen Fragen ich habe noch gesagt, ich will sie mit Gegenfragen beantworten.
Ja, also meine Fragen sind nicht, also mit der, es ist für Kinder, beantwortet eigentlich alle meine Fragen.
Gut, dann kommen wir zum Fazit.
Ja.
Wer möchte anfangen?
Ach, dann fange ich an, wenn hier sich keiner drum reißt. Ich finde es eine nach wie vor, trotz der Unlogik, die wir hier in der Folge sehen, finde ich es eine sehr unterhaltsame und gute Folge, auf jeden Fall eine der besseren und gebe dieser Folge 7 von 10 Punkten.
Ich muss sagen, ich fand die ganze Atmosphäre gut. Man merkt, dass es eine alte Folge ist. Die Sprecher waren alle gut. Bis auf die Atmosphäre zum Schluss fand ich die Geräuschkulisse gut. Was mich ein bisschen gestört hat, ist wieder die Auflösung. Ich merke dann immer so, man kann die Fälle eigentlich gar nicht so mitlösen so richtig, weil das immer so Auflösungen sind, die albern sind, sage ich jetzt mal. Außer beim Gockel. Deswegen kriegt diese Folge von mir... Ich fand sie trotzdem unterhaltsam. Auch 7 von 10, muss ich sagen.
Das hat mich echt überrascht.
Ich fand auch die neue Musik gut.
Ich möchte sagen, es ist nicht meine Lieblingsfolge. Trotzdem ist sie eine sehr, sehr starke Folge. Auch gerade einer der frühen. Ich finde, sie ist sehr geradlinig und spannend erzählt. Es passiert jedes Mal immer wieder was. Zu was du gesagt hast mit dem Lösungsweg oder der Lösung generell, finde ich sie nicht so abgedroschen wie jetzt sogar neuere Folgen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Grusel auf Campbell Castle Folge mit diesem ganzen Schwachsinn da mit diesen Rätseln, wo wir auch festgestellt
genau,
haben.
Genau, das war alles sehr schlecht, aber da hat am Ende die Komplettauflösung, die hat wieder Sinn ergeben mit dem Erbe und dass er...
Ganz kurz, aber hier in dem Hörspiel, das mit dem Fohlen und mit den Sohlen, finde ich sehr clever gemacht und da ist für mich so, dass ich sage, stimmt, es ergibt jetzt Sinn, so wie sie es erklären.
Mhm.
Ja, ob man jetzt damit kombinieren kann oder nicht, steht auf einem anderen Blatt.
Genau.
Aber ich finde es für ein Kinderhörspiel dann sehr clever und auch nachvollziehbar. Und deswegen, ich finde die Sprecherleistung alle super in dem Hörspiel. Ich finde die Atmosphäre auch sehr gut. Ich mag die Musik. Ich rede jetzt natürlich von der alten Abmischung. Ich finde die Musik von der neuen Abmischung akzeptabel. Ist ein sehr, sehr guter Klassiker und ich würde ihr 8,5 geben.
Oh.
Aber trotz der Unlogik, aber ich störe mich nicht so daran.
Es war wirklich eine gute Folge.
Kritikpunkt ist jetzt noch halt dieser Ablauf. Eine Person kommt, eine Person geht. Eine Person
das hätte kommt, man ein bisschen überschnitten machen
das ist dann
können.
So wie du das vorhin gesagt hast. Das ist dann so von der Umsetzung her vielleicht ein bisschen holprig.
Genau, deswegen auch nur, was ja schon sehr gut ist eigentlich, wenn ich eine 7 gebe.
Ja, also ich finde wirklich die Folge sehr rund in dem, was sie ist. Und sie ist auch eine Folge, die ich persönlich... immer wieder gerne höre.
Ja, weil hier ist es so, dass die Unlogik ja nicht so stört, weil sie ist ja trotzdem spannend.
Exakt.
Genau.
Und deswegen finde ich, man kann sich an der Unlogik im Phantomsee mehr dran aufgeilen.
Da ist es so, weil man, da ist es ja auch so gewesen, dass ich die Folge, dadurch, dass ich das Buch nicht kenne, total, also eine andere Unlogik hat. Da kommt man kaum hinterher.
Ich finde, dass man aber in dem Hörspiel, auch wenn jetzt diese ganzen Fragen, die wir beide jetzt zum Schluss gestellt haben, immer noch nachvollziehen und verstehen kann.
Zum Beispiel der Zeitreisenden oder die Folge Die Zeitreisende, der habe ich ja auch nicht so schlechte Punktzahl gegeben. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber da fand ich halt auch wenn die Auflösung total scheiße war, fand ich die Geschichte trotzdem spannend, weil ich die ganze Zeit wissen wollte, was ist das, was hat das mit der Zeitreise da auf sich und was passiert da? Dann war ich auch von der Auflösung und so ein bisschen enttäuscht.
Ein bisschen,
ich war super enttäuscht. Ja gut, du hast das Buch ja fast verbrannt, was du gelesen hast. Was
wirklich, ich wäre fast aus dem Fenster gesprungen mit dem Buch.
Ja.
Wollte beides vernichten. Wir verabschieden uns. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen.
Oh, das hoffe ich auch.
Man kann viel schneiden.
Gut. Zum Beispiel das.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Gulliver,